der heutigen Folge sprechen wir über unabhängige Abfüller und unsere Top 5. Wir verkosten Kleinlisch, wir verkosten Daftmill und wir reden über Whiskybücher und Mezcalbücher. Viel Spaß!
Bis gleich! Mikrofon check 1212.
It's rolling, 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 rolling.
What?
Es läuft, sehr gut. Sehr schön.
Ah, es ist Donnerstag.
Nicht Dienstag, wie sonst immer, sondern Donnerstag.
Und bei euch ist heute Sonntag und ihr freut euch wahrscheinlich schon, dass morgen die Bahn streikt.
Genau, bei euch ist Sonntag, ihr bereitet euch auf den großen Deutschlandstreik vor und überlegt, wie kommt ihr von Herne nach Dortmund oder so.
Oder ihr überlegt, was ihr in der Zeit zu Hause macht, wo ihr nicht
genau
irgendwo hinkommt.
Genau, Homeoffice ist ja bei vielen möglich mittlerweile. Und dann sagt man ja in Streikzeiten, dann bleibe ich halt zu Hause die 2 Tage.
Wäre ja auch klug.
Ja, glaube ich schon. Ich hingegen war viel unterwegs diese Woche. Also streckenmäßig viel unterwegs. Ich bin heute aus Münster wieder gekommen.
Ja.
4,5 Stunden im Auto.
Aber Münster ist schön.
Ja.
Ist auch so eine Fahrradstadt, ne?
Ja, ist eine totale Fahrradstadt. Ja. Also es gibt keine gute Fahrradinfrastruktur, aber es gibt ganz viele Fahrradfahrer.
Ja, ich erinnere mich, als ich war mal in Münster, hatte mal gearbeitet und das war überall Fahrräder.
Also es ist überall. Ja nicht so, also es gibt ja so Städte so wie Kopenhagen oder wie Utrecht oder sowas, die ja einen sehr starken Fokus auf Fahrradfahrer haben und deswegen diese Fahrradinfrastruktur halt auch so stark ausbauen.
Ja.
Und in Münster gibt es einfach nur viele Fahrräder und deswegen sagt man dazu Fahrradstadt. Und es ist halt eine flache Stadt, ne? Also es gibt jetzt keine Berge oder Hügel oder so. Und aufgrund dieser Menge an Fahrradfahrern bist du als Autofahrer da halt einfach mal entspannter unterwegs, weil du musst ständig halten, irgendwie durchlassen. Es gibt keine Kreuzung, wo nicht 8, 9 Fahrradfahrer an dir vorbeisegeln irgendwie. Von daher alles gut. Finde ich auch prinzipiell angenehm. Nur es ist eigentlich schade, dass die so wenig Infrastruktur haben fürs Thema Fahrrad.
Ja, aber es funktioniert ja auch so ganz gut. Wenn ihr jetzt hinter uns vielleicht ab und zu den Krankenwagen hört, es ist warm, wir lassen das Fenster heute offen.
Ja, zumindest ist jetzt noch sehr angenehm. Heute waren es 20 Grad hier.
Kann man es auch raussetzen.
Kann man die Terrassentür ruhig ein bisschen offen lassen.
Ich habe kurz überlegt, aufgrund dessen, dass ja viele Hörer geschrieben haben, dass die Folge im Garten ihnen so gut gefallen hat, ob ich einfach sage, komm, wir setzen uns in den Garten. Aber dafür ist, glaube ich, noch ein bisschen.
Ja, das ist noch schattig. Zu schattig.
Ja, und zu wenig Mücken.
Kann ich mich mit Kleinlisch einreiben und dann hauen die ab.
Meinst du, das wirkt?
So ein bisschen, ich glaube, Loch Lomond ist besser.
Zitronella, oder wie das Zeug heißt. Ja, stimmt. Kleinlisch und Loch Lomond, why not? Ich habe auch ein bisschen was mitgebracht. C wie Kleinlisch, D wie Daftmill. Schauen wir uns heute mal an.
Mhm.
Ich habe nämlich, wir haben ja bei so einer Teilung mal zusammen mitgemacht, vom Friendly Mr. Z.
Z.
Z. Mhm. Und da gab es mal einen Daftmill Single Cask für Deutschland.
Habe ich, glaube ich, noch gar nicht probiert.
Und ich habe einfach die 4CL, die ich quasi da gestaubt habe, mir gegönnt habe, einfach mal mitgebracht. Das heißt, wir können uns die einfach mal hier jeweils so ein Sample-Fläschchen später einverleiben. Oder, wenn wir darauf keinen Bock haben, habe ich hier noch das Winter Batch Release 2019. Destilliert 2008. Abgefüllt Winter 2019.
Auch nicht schlecht. Oh, ich habe lange keinen Daftmill mehr im Glas.
Eben, und ich habe überlegt, ob ich eine Flasche aufreiße und die mitbringe, aber dann dachte ich mir, hey, warte mal, du hast ja bestimmt noch irgendwie Daftmill-Samples ohne Ende rumkullern.
Ohne Ende.
Und 2 waren es noch.
Ich glaube, ich habe aber auch noch ein bisschen was von Daftmill da. Also von daher müsste man wirklich jetzt mal die Sample-Kiste wieder vorziehen
das
und mal
reingucken. Das ist wirklich so, es geht mir auf den Sack. Ich habe schon mal erzählt, ich habe irgendwann meine ganzen angefangenen Samples einfach entsorgt.
Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich damals schon nicht verstanden, warum du das nicht einfach daraus eine Living Bottle machst und dann.
Ja, weil ich schon eine Living Bottle habe, die voll ist.
Ja, dann machst du noch eine zweite.
Ja, toll, und das trinkt trotzdem keiner.
Irgendeine Party stellst es hin, das ist doch dann leer.
Ja, das waren immer so 1CL oder so, keine Ahnung.
Ja, aber gerade deswegen. Ich war ja Ostern segeln und ich habe ja auch eine Living Bottle mitgebracht, allerdings peated. Und da ist es von den 0,5 Litern, die voll waren, die ich mitgebracht habe ich noch vielleicht 0,1 Liter wieder mit zurückgebracht. Also das ging an dem Abend da am Tresen, ging das gut durch. War ein Abend, ne? Also nicht das ganze Wochenende, okay. Nur so ein Abend.
Ja, beim nächsten Mal wieder. Das war jetzt auch nicht so viel.
Und das war, ich wollte nur sagen, das war sehr lustig. Und da tut es dann auch nicht weh, wenn so eine Buddel einfach durchgeht, ne? Das ist dann halt, für sowas finde ich das eigentlich cool. Das sind fremde Leute, also nicht fremde Leute, aber Leute, bei denen ich weiß, was sie so trinken.
Ja.
Du stellst eine Pulle Whisky auf den Tisch. Ich habe noch, keine Ahnung, 8, 9 Nosinggläser mitgebracht, die ich dann auch gleich da gelassen habe.
Kannst du so Geschichte dazu erzählen?
Messengläser, genau. Und dann gib ihm.
Ja, why not? Ja, wie gesagt, Living Bottle habe ich aber im Garten stehen.
Mhm.
Aber wenn die voll ist, ist die voll.
Ja.
Und eine zweite mache ich nicht auf.
Ja, bevor ich das in Ausguss gieße, würde ich mir vielleicht so irgendwie eine Soße mit pimpen oder mal Fleisch einlegen oder irgendwas. Aber gut, sei es drum.
Ja, wie gesagt, ich habe so wirklich die, wo ich sage, geil, da habe ich noch Bock drauf. Und das waren halt Sachen, wo ich auch wusste, das möchte ich jetzt nicht unbedingt noch trinken.
Ja, das ist dann wieder
da was anderes. Ich habe sehr, sehr intensiv aussortiert. Und habe dann wirklich nur das rausgetan, was ich wirklich sage, so, das war jetzt erstens ungeil. Und warum sollte ich jetzt ungeil, also sorry, ich bin zu alt, um scheiß Schnaps zu trinken. Und habe
zumindest die meiste Zeit.
Und habe zu viel davon rumstehen, als dass ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, was ins Glas gebe, wo ich weiß, da habe ich eh keinen Bock drauf.
True, true, true.
Von daher bin ich da relativ gechillt.
Wollen wir mit dem Intro anfangen?
Er hat ein Ditte.
Hm?
Ein Intro?
Intro.
Geil, mach mal.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Mindestens.
Mindestens.
Absolut.
War in letzter Zeit. Deswegen ja bummelig, ist ja mal mehr, mal mehr.
Mal mehr, mal mehr, ja. In letzter Zeit war ein bisschen was los, whiskymäßig.
Echt?
Naja, so zumindest im Freundesbekanntenkreis. Ich habe so ein bisschen was gemacht. Hier und da haben ein paar Leute was Nettes gekauft.
Ich habe Whisky gemacht.
Ich habe Whisky gemacht, ja.
Oder in Whisky, ich mache in Whisky.
Ja. Nö, also, weiß nicht, so ein bisschen was war, aber natürlich jetzt nicht irgendwie extrem. Ich glaube, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da war gerade dieses Artback-Ding, das war der Tag, als der Artback...
Genau, Artback-Day, oder nicht...
Nee, Artback-Day ist jetzt noch.
Aber dieser Bestelltag, genau.
Da gab's genau, das Community-Release und ja, so ein paar interessante Sachen sind, glaube ich, rausgekommen. Wenige. Ich glaube, so ein paar Silberdosen, die fand ich ganz interessant.
Was sind denn Silberdosen?
Von Signatory?
Ich glaube, so ein bisschen haben wir über Signatory nicht schon geredet.
Wir hatten über das Release gesprochen von den Vasen, weil da hattest du diesen Ben Rinnis dabei.
Ich habe noch eine zweite Vase erstanden.
Warten.
Im Laufe der 2 Wochen. Ein Secret Speyside mit einem M hinten dran.
Ah. Der Glenrothes.
Ja. Was es auch immer ist, ich konnte nicht widerstehen. Ich habe den für einen sehr, sehr
jährigen, ja.
für den UVP gesehen und habe gedacht, komm, den nimmst du mit.
Ja, na klar, warum nicht?
Hat eine geile Farbe. Ich habe mir den, also schon ein schönes Ding.
Aber das ist ein Single Malt und kein Blend.
Nee, Single Malt.
Okay. Ja, warum nicht? Viele Leute haben den irgendwie.
Fängt mit Mac an und hört mit Allen auf, glaube ich.
Macallan.
So, zumindest sagt man. Und er hat sehr gute Kritiken gekriegt, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber ich war heiß auf die, irgendwie hat es da mal wieder seit langem mal wieder
echt
gejuckt, gezuckt.
Das ist doch in Ordnung, das ist doch schön.
Und das, wo ich ja eigentlich total scotchmüde bin momentan, hat mich das echt gefreut.
Scotchmüde ist auch ein schönes Wort.
Ja, ich bin scotchmüde.
Ich bin scotchmüde. Müde, scotchmüde. Aber ja, aber jetzt im Sommer, Anfang Sommer, Bourbon.
Ja.
Ich habe überlegt heute, ich wollte vorhin schreiben, hast du Eis da? Ich hätte nämlich eigentlich Bock gehabt. Also heute war eigentlich so ein Tag, wo ich dachte, ich hätte Bock auf einen Espresso Martini, aber mit so einem irgendwie leicht rauchigen Whisky drin, anstatt von Wodka. Hätte ich Bock gehabt, aber dann habe ich mir vorhin einfach so einen Espresso gegönnt.
Geht auch mal.
Kann man auch machen.
Ja,
von daher. Es
geht auch.
Ich habe nämlich übelst cool von, es gibt ja, ich glaube, wie heißt denn diese Firma? Kettle One ist auch von Diageo, ein, ich glaube, niederländischer Wodka. Großer, eigentlich ein Familienbetrieb, aber relativ große Bude. Mhm. Und die haben jetzt irgendwie für Marketingzwecke eine Zapfstation für Espresso Martinis entwickelt. Das ist geil. Gehst du hin, zapfst dir dein Gläschen, daneben steht irgendwie eine Schale mit Orangenzesten. Das fand ich ganz geil, dann habe ich direkt Bock bekommen.
Das verstehe ich. Naja, so klar. Also das geht jetzt so langsam wieder los, dass man auch mal irgendwie so einen kleinen Summer Drinks sich mixen kann und
ja,
so.
Ja, Cocktailzeit geht wieder los. Hm? Ich hab Bock drauf. Also was heißt wieder? Ich habe mir letztens irgendwann mal einen gemacht, aber so irgendwie ein bisschen eingeschlafen.
Wo es wärmer wird, macht das auch wieder Spaß.
Ja, aber ich bin zufrieden mit mir. Ich trinke weniger. Das finde ich gut.
Wenigstens einer von uns.
Ja, nö, von daher ist irgendwie so ab und zu mal, aber habe ich Bock, dann, wenn man so abends Zeit hat, dann sich mal einen schönen Cocktail zu mixen. Das geht auf jeden Fall immer noch. Und jetzt im Sommer habe ich auch echt
Lust. Greifst du wieder an. Sehr gut.
Sehr gut. Das Eis ist mit kalt.
So zusammengekniffenen Augen.
Das Eis ist schon kalt. Ja, ansonsten, was haben wir heute vor? Wie gesagt, wir probieren heute ein Kleinlisch, wir probieren ein bisschen Daftmill. Olli hat ein Buch mit. Weil er gesehen habe, ich habe ein Buch mit und dann dachten wir, hey, das passt auch super. Quatschen wir heute mal kurz nochmal über ein bisschen Literatur. Du hast mir vorhin ein bisschen Mucke geschickt, ich habe noch nichts rausgesucht, aber verspricht auf jeden Fall spaßig zu werden.
Auf jeden Fall.
Du hast gerade schon gesagt, du bist einfach müde, immer noch ein bisschen von The Scotch Whisky und dementsprechend hast du wahrscheinlich auch kein Scotch-Buch mitgebracht.
Nein, ich habe kein Scotch-Buch mitgebracht. Ich habe gerade ein ganz, ganz tolles Mezcal-Buch gelesen.
Das sieht auch ganz, ganz toll aus im Übrigen.
Wer sich daran erinnern kann, wir hatten ja in der letzten Bücherfolge, habe ich ein Tequila-Buch vorgestellt und das war eine große Enttäuschung von einem, ich glaube, einem Österreicher oder einem Deutschen, ich weiß es gar nicht mehr, aber ein deutsches Buch halt, also in deutscher Sprache geschrieben und naja, war nicht so doll, stand irgendwie wenig drin und das komplette Gegenteil habe ich hier in der Hand. James Schröder mit OE, ein Amerikaner. Understanding Mezcal heißt das Buch, ist allerdings Englisch. Das muss ich jetzt vielleicht vorweg sagen. Wenn euch das nicht stört, ist das ein fantastisches Buch, um sich dem Thema Mezcal und Tequila sehr intensiv zu nähern. Das ist nicht dick, das hat 130 Seiten. Aber da ist kein überflüssiger Satz drin eigentlich.
Hat es Bildchen?
Es hat auch ein paar Bildchen. also das sind knapp 30 Seiten über verschiedene Agavensorten.
Ach cool.
Und da sind natürlich dann auch mal irgendwie Abbildungen drin, wie die so aussehen. Ne? Mhm. Und auch, also es ist so ein bisschen so wie Kinderzeichnungen, so mit einfach selber gemalte
ich
Bilder.
Ich finde es, ja, und sieht auch ein bisschen aus wie ein, wo du es gerade aufschlägst, alte Lehrbücher.
Ja, vielleicht ein bisschen, ne? Und es ist halt, es ist so, auf die Funktionalität kommt es an bei den Bildern, also was sie zeigen sollen, ne? Also es geht auch um Destillation, verschiedene Verfahren, verschiedene Traditionen und der versucht halt durch die Bilder das formal darzustellen, wie sozusagen die Destillationsapparate aussehen und so. Und wie gesagt, wunderbares Buch von dem Aufbau her. Startet das so ein bisschen mit Kultur. Da geht es darum, was bedeutet die Agave in der Geschichte in Mexiko? Warum kümmern sich Menschen ums Thema Agave? Dann geht es um Mezcal, dann geht es um die Destillationstechnik. Dann hast du diese ganzen Agaventypen. Und zum Schluss hast du nochmal wieder den Bogen hin zu den Menschen, nämlich was bedeutet Mezcal für die Ökonomie und für die Menschen? Was ist Tradition in Mexiko? Also so ein Kapitel über Tradition. Und wo geht die Reise hin bei Tequila, bei Mezcal? Wo stehen wir heute und was können wir erwarten bei der aktuellen Weltspirituosenlage? Wie stellen sich die Unternehmen auf, die kleinen Bauern? Wie stellen sich die Mezcaleros auf, also diejenigen, die Mezcal
brennen?
Ja, die heißen Mezcaleros.
Geil.
Und was bedeutet das für das Land und so? Also es ist ein ganz, ganz cooles Buch mit viel Content, auf 130 Seiten, da ist so viel drin, da braucht man eigentlich nicht mehr. Also andere walzen das wahrscheinlich auf 600 Seiten aus und so, ne? Also hätte man locker machen können, aber das ist so super schön komprimiert. Ich finde, da ist die englische Sprache auch immer eine etwas dankbare Sprache, weil die sehr kurz, prägnant, präzise ist und da immer viel drin ist, ohne große Schnörkeleien.
Ja, englische Wörter sind oft sehr deskriptiv.
Das ist Peng, 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 ja. Und dann hast du halt die Sachen drinstehen.
Ja.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist.
Bist du schon durch?
Ich bin schon durch, ja. Es ist kein.
Also kann ich das heute mitnehmen?
Kannst du heute mitnehmen? Es ist kein Glossar oder irgendwas drin, aber es ist hinten drin nochmal eine Seite mit weiterführender Literatur, was ich auch geil finde.
Cool. Also scheint mir gerade so.
Buchempfehlung hat er selber noch hinten dran.
Auch relativ sagt, wissenschaftlich.
Wenn man sich tiefer einlesen möchte in die Themen. Ja. Dann hat er hier Empfehlungen und die sind nochmal unterteilt in verschiedene Themen, nämlich Agave und General Mezcal Production, Fermentation, es gibt zwei Buchempfehlungen, nur für Fermentation,
ja, geil.
Destillation und für die Economics, Sociology of Rural Oaxaca, also die Soziologie und Ökonomie des zeitgenössischen Oaxaca. Oaxaca ist die Haupt-Mezcal-Region,
ne? Ich habe letztens irgendwo eine Doku gesehen über Oaxaca. Ich weiß nicht mehr. Aber es scheint so, was ich gerade sagen wollte, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Das ist auch ein relativ wissenschaftlicher Ansatz. Also die Abbildung ausgewählt, einfach, dass sie das geschriebene Wort unterstützen, sinnvoll und nicht einfach dafür da sind, dass das Buch hübsch aussieht. Und hinten Further Reading ist natürlich auch ganz cool und spannend. Also aufs Wesentliche reduziert.
Ja, total eingedampft, ne?
Cool. Also hat. Aber auch mal schön.
Es liest sich nicht so schnell weg. Du hast so ein Kapitel, weil da halt viel drin ist. Ne? Du liest auch manchmal eine Seite zweimal und so, aber das ist echt toll, gut gemacht. Schicki. Kann ich sehr empfehlen. Boah, ich weiß nicht, es war nicht so billig. 30, 35 Euro oder sowas. Musste ich aus Kanada bestellen, glaube ich. Also Amazon. Und dann ist es aus Kanada, habe ich zugeschickt bekommen. Okay. Mhm. Ja. Aber der Content ist das, also der ist es halt wert. Ob das nun 600 Seiten sind oder 130, spielt ja am Ende des Tages jetzt für die nur beim Papierwert eine Rolle. Mhm. Hab das sehr gefeiert.
Aber auf sowas wie Geschichten einzelner Destillateure wurde jetzt im Endeffekt wahrscheinlich
verzichtet. Nee, es geht nicht um, nein, es geht
sondern nicht. Eher wirklich die Produktion, die Rohstoffe hier im Fokus.
Also ja, also es geht auch um die Destillateure, aber eher als in dieser sozio-makroökonomischen Betrachtung, nämlich die Frage, wie funktioniert die mexikanische Gesellschaft?
Ja.
Und was bedeutet das, wenn große weltweite Spirituosenkonzerne wie Diageo, wie Pernod Ricard, wie Beam Suntory in diesen Markt eindringen, dort Geld ausgeben, um Brands zu kaufen, Destillerien aufzubauen? Also was bedeutet das für die Lebensgrundlage? Mhm. Auch die Frage, wie funktioniert so ein Dorf dort?
Ja.
Es gibt ja nur einen sehr begrenzten Sozialstaat in Mexiko, also zumindest, wie gesagt, ich rezitiere nur das Buch, ne? Es gibt nur einen sehr begrenzten reaktiven Sozialstaat in Mexiko, das heißt, die Menschen sind eigentlich mehr oder weniger auf sich selber angewiesen. Dadurch spielt A, die Familie eine viel größere Rolle, ne, was jetzt Altersabsicherung, Krankheitsausfallabsicherung, Armut und sowas betrifft.
Ja.
Das heißt, eine Familie ist füreinander da, um mit dem Erwerb der Arbeitstüchtigen müssen halt auch die durchgeschleppt werden, die noch Kinder sind oder Alte sind oder Kranke sind. Das ist eine. Und das Gleiche spiegelt sich auch nochmal ins Dorf. Das Dorf spielt auch eine große Rolle in Mexiko. Und da ist es so, dass die wirtschaftlich Erfolgreichen im Dorf kriegen Verantwortung auch für das Gesamtdorf. Ne? Also wenn da in der Schule irgendwie neue Bücher bestellt werden müssen oder irgendwas, also wenn irgendwo im Krankenhaus ein neuer Flügel gebaut werden muss, dann geht man zu den Reichen im Dorf und sagt, hier,
bitte, gib mal.
Wir brauchen Hilfe.
Aber so war, es ist ja eigentlich schon sehr traditionell, weil es war ja früher, also vor, keine Ahnung, 200 Jahren war das der Standard.
Genau, und also das ist immer noch dort so, sagt er,
ja.
Und aber das wird halt mittlerweile gebrochen, dadurch, dass zum Beispiel junge Mexikaner auch die Stadt verlassen und irgendwie woanders hingehen wollen.
Ja,
ne, also das ist alles so ein bisschen im Wandel und dann eben dieser große Geldeinfluss aus den USA als größter Markt für Mezcal, wo fast die ganze Produktion hingeht, zu großen Teilen, also die nicht lokal getrunken wird, geht zu 90% in die USA und 10% in den Rest der Welt. Und also das beschreibt er halt so und welchen Druck das bildet. Da geht es jetzt nicht um den einzelnen Produzenten in dem Sinne mit einer Beschreibung, sondern da geht es eher darum, was macht das mit diesem Gesamtgefüge?
Aber das ist interessant. Das
super
cool.
Ist super gut geschrieben. Auch wiederum da zusammengefasst, glaube ich, was andere in deutlich detaillierter beschreiben, ist halt ein Kapitel oder zwei Kapitel über solche Themen. Tradition, Moderne, ja.
Cool.
Sollte man amerikanische Brands kaufen, also Mezcal-Brands oder Tequila-Brands kaufen, geht es auch drum. Ne, also jeder Promi hat ja ein Tequila oder ein Mezcal in den USA. Ne, also The Rock mit Terremana,
Clooney, und George.
Kendall Jenner mit dem 1818 oder George Clooney hatte ja mit Casamigos, das hat er mir verkauft, schlauerweise an Diageo. Für, ich glaube, 1 Milliarde haben die diese Brand verkauft oder so.
Der aber das, also Diageo hat ja schon lange irgendwie da Blut geleckt. Die haben ja irgendwann vor, weiß ich nicht, 7, 8 Jahren, also Bushmills hat ja zu Diageo gehört.
Mhm.
Und genau. Die haben, ich habe es nochmal nachgeschaut.
Die haben an
Bushmills,
José Cuerva haben die
genau.
Bushmills verkauft, genau.
Genau. Was heißt verkauft? Es war ein Tauschgeschäft.
Oder Tausch, ja.
Es war im Endeffekt ein Tauschgeschäft. Das heißt, die müssen ja auch erwartet haben, dass dieses ganze Tequila-Mezcal-Ding halt immer weiter wächst. Es wächst überall gefühlt. Aber bei uns ist das halt, also außer so ein paar Nerds wie du und vielleicht noch ein paar andere, interessiert das echt kein Schwein. Und du liest, ich habe vor, wann war ich? Das war vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren war das, habe ich mir hier die Mixology gekauft, diese Cocktail-Zeitschrift, das Cocktail-Magazin im Endeffekt. Und da war schon ein Artikel drin, wird es dieses Jahr Mezcal schaffen, den Durchbruch in Deutschland zu landen. Und die haben in dem Artikel geschrieben, damals schon, dass das quasi jedes Jahr prophezeit wird und es nie passiert. Komischerweise, also es hat so ein riesen Standing in den USA. Die Deutschen machen eigentlich alles, was die USA macht, nachgefühlt. So, ne? Also sei es Musik, sei es andere kulturelle Sachen. Aber da kein Bock. Also ist, glaube ich, zu weit weg wahrscheinlich. Und die Spirituosen wie Cognac und so weiter viel mehr im Fokus bei uns. Auch bei Leuten, die halt, keine Ahnung, jenseits der 50, 60 sind, die das dann kaufen würden. Dass du halt wirklich diese europäischen Spirituosen mehr auf dem Schirm hast und eben nicht mittel- und südamerikanische.
Ja, wir sind halt in diesem ganz, ganz schlechten Start mit dem roten Hut. Der ist ja so hier kulturbildend.
Mhm.
Ja? Und dadurch hat keiner Bock auf Tequila. Und diese Hürde wieder mal zu erklimmen, wenn du einmal in diesem tiefen Tal warst, ist, glaube ich, schwierig. Und dadurch gibt es dann halt viele Mythen und Legenden und Leute erzählen sich halt irgendwelche Geschichten. Tequila ist halt eigentlich irgendwie Schrott. Und
ja, und Mezcal muss immer einen Wurm haben? Immer?
Mezcal muss immer einen Wurm haben. Oder ich hab am Nachbartisch gestern Leute gehört, die sich über Tequila unterhalten haben. Komischerweise lustig. Und der hat gesagt, ja, Tequila kann man ja nicht trinken. Mezcal ist ja das Qualitätsprodukt und Tequila ist ja halt das mit dem roten Hut. Auch völliger Käse. Ne? Hm. Also das heißt, es gibt da halt wenig Wissen und wir haben irgendwie einen komischen Start in dieses Thema reingehabt mit dem ganzen Billigfusel für 10 Euro. Und da sind wir aber stehen geblieben. Es gibt ja auch eigentlich nichts anderes in normalen Geschäften.
Aber den Start hatte ich ja zum Beispiel mit Whisky auch.
Ja, aber du kannst, aber der Unterschied ist, wenn du in einen gut sortierten Supermarkt gehst, findest du auch guten Whisky. Das ist bei Tequila nicht so.
Aber sicher. Wie heißt denn dieser halbwegs gute, ist so eine giftgrüne Umverpackung mit so einem, diese Glasflasche, die so ein bisschen Dumpy-Bottle-mäßig aus, mit so einem runden Holzpfropfen obendrauf.
Meinst Patron?
Ja.
Ja.
Sowas findet man auch im Supermarkt und der ist ja jetzt wahrscheinlich nicht ganz schlecht.
Nee, Patron ist okay, aber ist auch sehr selten. Ich muss sagen, ich gucke ja seit irgendwie ein paar Jahren da ein bisschen verstärkter auch mal nach Tequila.
Gibt's bei mir im Rewe.
Dann bist du die löbliche Ausnahme hier in dieser Stadt, weil ich habe hier in dieser Stadt noch keinen Patron irgendwo im Supermarktregal gesehen. Aber ich wohne ja auch nicht bei dir um die Ecke.
Ja, du gehst ja auch immer woanders hin.
Nee, generell. Ich habe ja hier auch Rewos um die Ecke.
Ach so. Also, ja, ja, stimmt. Okay, ja. Hm.
Ja. Aber wie gesagt, sei es drum. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, haben wir da generell einen schlechten Start.
Mhm.
Und die Hürde ist relativ hoch.
Patron.
Von daher.
Schade drum. Aber du tust ja jetzt auch einiges, damit das Getränk ein bisschen bekannter wird. Ich meine, hier bei uns und du hast bald, wann ist das eigentlich?
Ich glaube am 1.7.
Ein Tasting.
Ja, da bin ich beim Friendly Mr. Z auf seinem YouTube-Kanal.
Oha, Olli will mal wieder sein Gesicht zeigen.
Genau.
Lässt sich jetzt extra schon Bart wachsen.
Lass mich komplett zuwachsen und danach rasiere ich den dann ab.
Jetzt haben wir so Mütze ins Gesicht gezogen.
Dass man mich
so,
nicht erkennt.
Kann ich dir so einen Fischerhut mitbringen? kennst du diese Bucket Hats?
So auf Zendog, Cypress Hill Style. Ne? Ja, cool.
Sonnenbrille.
Bucket Hat. Ja. Ja, muss schon sein eigentlich, stimmt. Nee, du, keine Ahnung. Also ja, freut mich total. Ich habe das Line-Up ja auch zusammengestellt. Da werden wir am 1.7. uns durch 6 verschiedene sehr gute Tequilas durchprobieren.
Kann man da noch mitmachen?
Ja, da kann man noch mitmachen. Gibt es beim Whiskyhaus das Line-Up, wenn man Interesse hat.
Wir dürfen für uns selber Werbung machen, ist doch geil.
Ja, ist alles gut. Also wie gesagt, ich habe da auch keine, um das auch gleich zu sagen, ich habe da kein finanzielles Interesse. Ich mache das halt einfach nur so für den Spaß.
Mhm.
Der Friendly Mr. Z bietet ja übers Whiskyhaus seine gesamten Samples an und da auch die Flaschen. Ich habe ihm, wie gesagt, was er da bestellen soll. Da hat er einmal so ein 6-Flaschen-Line-Up bestellt, auf meine Bitte hin. Und die Flaschen sind dann da und das wird sehr, sehr gut. Alles handverlesen, 6 verschiedene Themen werden da adressiert, auch wenn es in diesem Premium-Bereich halt ist. Ja, das ist richtig gut. Genau, aber so viel zum Thema Buch.
Ach Pascal. Ja, sind wir ganz schön abgeschwiffen.
Ja, wir schweifen.
Aber das ist schön. Das finde ich gut. Ich habe ja auch ein Buch mitgebracht. Ich hatte letztens mal wieder, ich habe Post bekommen aus dem Hause Wick. Ab und zu kommt da mal was bei uns an. Und die haben ja auf ihrer Website wahnsinnig viele Infos zu den ganzen, also wenn du da irgendwie auf eine Flasche klickst. Das war Musik. Wenn du da auf irgendeine Flasche klickst, dann ist es ja so, dass du, je nachdem, was für eine Brennerei ist, erstmal so die Abfüllung wird da gezeigt und so weiter. Und dann wird aber immer was zur Brennerei, zur Region und so weiter erzählt, beziehungsweise geschrieben. Und die dachten sich wahrscheinlich, okay, jetzt haben wir unseren Webshop so geil aufgebaut und haben so viele Infos hier, lass uns das doch einfach mal ausdrucken und als Buch raushauen. Macht ja total Sinn. Die Arbeit ist ja einmal gemacht und wäre ja schade, wenn das nicht weiter genutzt werden würde. Und da kam schon, ich glaube, im letzten Jahr die erste Edition raus. Und das Buch gibt es immer, oder gab es, ich glaube, umsonst. Was ganz interessant ist, sind über 500 Seiten, knapp 600 Seiten, wo mal mehr, mal weniger ausführlich etwas über die jeweilige Brennerei drin steht. Es sind ausschließlich schottische Brennereien. Das Buch heißt auch Whisky aus Schottland. Und ist aber sehr aktuell. Also auch junge, neue Brennereien sind dabei und ausgestattet mit Bildmaterial, Hausstil wird immer so ein bisschen beschrieben, Geschichte, Herstellung und so weiter. Relativ knackig für immer so 1 bis 2 Seiten pro Brennerei. Am Anfang ein bisschen was Allgemeines zur Entstehung von Whisky, zu den unterschiedlichen Stilen, Herstellungen, Einflüsse verschiedener Fassarten und so weiter. Also ein schönes Einsteiger, aber auch Standardwerk, was man eigentlich auf jeden Fall im Schrank stehen haben kann. Ich muss gestehen, ich habe jetzt hier die erste und die zweite Auflage. Ich habe jetzt eins immer auf dem Klo liegen, was total geil ist, einfach daneben gelegt. Und du kannst halt, schlägst irgendeine Seite auf. Das ist halt kein Buch, wo du dir ein Lesezeichen reinpacken musst. Schlägst irgendeine Seite auf, siehst irgendeine interessante Brennerei oder mal ein cooles Foto von irgendjemandem und liest da die 1-2 Seiten von so einer Brennerei einfach mal durch. Mhm. Wenn du mal 5 Minuten Ruhe auf dem Klo hast, was auf jeden Fall auch cool ist. Das soll ich jetzt natürlich nicht sagen, dass es Klolektüre ist, aber auch so ein Buch, was man einfach mal so, du hast ja gesagt, was war es, Coffee-Table-Lektüre, was man einfach
mal so. Ja, wo man so mal reinblättern, ohne dass man jetzt 10 genau, Seiten lesen genau. muss, ne? Wo man und mal so rein
dafür reinskippt. Ist es perfekt, vielleicht auch jemand, der mal vorbeikommt, der jetzt nicht so viel mit Whisky zu tun hat, der guckt da einfach mal rein und so, oh wow, gibt ja echt viel. Weil es auch schön erklärt ist. So ein kleiner Exkurs ist am Ende noch gemacht, ja, in verschiedene andere Länder. Ich glaube, Japan, Dänemark und so weiter sind hier noch mit dabei, immer mal eine Seite. Und ist einfach nett. Ja, es ist schon relativ wuchtig, sage ich mal, für das kleine Format.
Ja, Paperback, aber.
Paperback relativ schwer. Weil viele Seiten einfach, ja. Und wie gesagt, die zweite Auflage wurde jetzt gedruckt. Wir sind wieder bei ungefähr, ja, nicht ganz so. 580 Seiten sind es ungefähr.
Also dafür ist es relativ dünn, ne? Also für 580 Seiten. Das heißt, deswegen ist es auch so schwer, ne?
Ja. Es ist ein bisschen wie ein Katalog von der Qualität. Aber das Coole ist eben, du hast wahnsinnig viele Infos. Und wenn ihr auf wik.de/whisky-buch geht, dann könnt ihr euch das einfach mal, pro Person gibt es, glaube ich, ein Buch umsonst, kann man sich das gratis bestellen. Mega.
Das ist mega.
Das heißt, wenn ihr da irgendwie eine Flasche bestellt, zack, bumm, so ein Buch mit in den Warenkorb gelegt, geht auf jeden Fall klar. Ich habe mich gefreut, als es letztens im Briefkasten reingeklingelt ist, habe schon wieder ein bisschen drin gestöbert und man findet immer wieder was Neues, weil wie gesagt auch die Jungbrennereien, Annandale und so weiter, alle auch mit drin sind, was ganz hübsch ist. Ist, glaube ich, für Informationszwecke cool, wenn man sich so ein bisschen weiterbilden will, wenn man ein bisschen was mal lesen will, was gerade los ist. Und eine Alternative für die, die jetzt zum Beispiel keinen Bock auf dieses Malt Whisky Yearbook haben, weil es natürlich auf Englisch kommt.
Genau, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten ja vorhin Mezcal-Buch auf Englisch. Ne? Das ist nicht jedermanns Sache. Nicht nur, weil man vielleicht nicht so gut Englisch kann, sondern auch, weil es ja auch anstrengender ist. Und manche wollen ja da ein bisschen entspannen beim Lesen. Das kann ich auch verstehen. Von daher sind deutsche Bücher dann natürlich auch immer ganz angenehm.
Ja, und damit ist das eigentlich ein schönes Standardwerk, was man auf jeden Fall im Schrank haben kann.
Ja, finde ich cool. Also kann man eigentlich echt nur sagen, denkt dran, wenn ihr bei Wick mal was bestellt, einfach Buch noch mit in den Warenkorb legen und dann hat sich quasi fast schon der, also die Versandkosten habt ihr auf jeden Fall wieder raus.
Ja, quasi. Ansonsten kostet es, glaube ich, um die 20 Euro. Ja,
ja, aber das
ist es auch wert, muss ich auch sagen.
Ohne es jetzt gelesen zu haben, aber so ein Buch in der Stärke, das muss ja auch alles geschrieben werden, 600 Seiten.
Ja, steckt auch viel Arbeit drin. Von daher absolut, schaut mal vorbei, wick.de/whisky-buch und dann zack, bumm, ab in den Warenkorb.
Zack, bumm.
Sehr, sehr schön.
Zack.
Ja, ich mag ja, wie gesagt, so manchmal sind es halt auch solche Bücher, die halt einfach mal schlägst du auf, scheißegal, welche Seite du bist, liest mal ein bisschen rein, wie dieses, was ich mal erzählt hatte, geistige Getränke, das ist ganz cool. Bin ich auf jeden Fall auch Fan von. Ansonsten lese ich gerade gar keinen, also so ein richtiges Whiskybuch lese ich gar nicht. Aber weißt du, was ich gerade lese? Ich habe mir gerade so ein paar Bücher von Ernest Hemingway bestellt und lese gerade so ein bisschen mich durch den.
Okay.
Ja, der hat halt auch eine schöne Art zu schreiben gehabt. Hat, knackig, ne? Super, so Hauptsatz an Hauptsatz gefüllt.
Ja, das ist,
man, das ist halt so der Stil.
Der war ja Kriegsreporter, das, das merkt man.
Ja. Und der war ja auch ein großer, großer Cocktail-Konnoisseur.
Der war ein Säufer, ne?
Hat Zigarre geraucht. Ja, der hat immer mal ein bisschen über den Durst getrunken. Aber es gibt ein Cocktailbuch nur von Ernest Hemingway. Und da habe ich überlegt, das müsste man auf jeden Fall machen. Der wusste auch, was er will, ne? Und na, ich glaube, ja, wenn man Kriegsreporter war und der war ja auch viel unterwegs, hat in Italien gelebt. Paris, glaube ich, war dabei. Zeit auf Kuba.
Ja, ich glaube, auch zu der Zeit gab es diese Diskussion über die negativen Auswirkungen des Trinkens nicht so intensiv wie heute.
Ja, aber der hat schon ordentlich gepichelt.
Ja, definitiv. Ne? Aber ich glaube, der ist da ein bisschen mehr unterm Radar geflogen, als dass man das vielleicht heute tut, wenn man sich als Autor von morgens bis abends wegballert. Ne, das wäre, glaube ich, bedingt gut so. Ne? Also ja, der hat zum Frühstück ja angefangen zu trinken und das wäre, glaube ich, heute.
Wirklich? Das wusste ich nicht.
Ich glaube schon, ja.
Dann war das ja kein Connoisseur.
Doch, ja auch. Ne?
Naja, also der hat es verstanden, gut zu trinken,
genau, glaube ich. Genau, der hat sich immer gut gehen lassen. Der hat sich dann ja auch immer abends irgendwann geprügelt, also nicht immer, aber der hat ja auch gerne mal irgendwelche Leute zu Faustkämpfen in der Bar herausgefordert und so dann irgendwie abends um 10.
Geil.
Also der hat es drauf gehabt auf jeden Fall.
War halt ein Lebemann.
Genau. Und ansonsten, ich glaube, Fiesta war das letzte Buch, was ich von ihm gelesen habe. Ja, ist aber auch schon ein bisschen her, ist bestimmt 10 Jahre her. Ein bisschen her, 10 Jahre. Naja, gut.
Ja, in deinen Dimensionen vielleicht.
Meine Dimension ein bisschen
her. du hast dir was Leckeres eingeschenkt.
Genau, und zwar sind wir hier bei Hemingway gelandet. Ich bin ja immer wieder erstaunt. Und zwar habe ich einen Kleinlisch mitgebracht, der von der SMWS abgefüllt wurde, der Scotch Malt Whisky Association.
Society.
Zinkenquatsch, was laber ich denn hier? Ich bin ja echt völlig hier. Und zwar von der Scotch Malt Whisky Society, der SMWS. Das ist ein großer Abfüller, der sich besonders dadurch auszeichnet, dass auf den Flaschen nie draufsteht, was drin ist, sondern wo es ein Codesystem gibt über Zahlen, welches dir verrät, was du denn für einen Whisky oder Grain, also Single Malt oder Grain oder was auch immer da drin hast in der Flasche. Und deswegen muss man immer gucken, jede Flasche hat zwei Nummern. Die erste Zahl ist die Zahl für die Distillerie, in dem Fall die 26, das ist Kleinlisch.
Mhm.
Warum 26? Weil es die 26. Distillerie ist, die sozusagen von der SMWS abgefüllt wurde.
Die 1 war Glenfarclas oder so?
Die 1 ist Glenfarclas, genau. Und ich bin jetzt nicht so ein Checker bei den ganzen Zahlencodes, aber das ist sozusagen so diese Reihenfolge und es geht bis über 100. Und dann gibt es halt für die Iren, für Grains etc. gibt es dann auch nochmal andere Zahlencodes. Die zweite Zahl ist die Anzahl, die in der Reihe festgelegte, also wie viele Fässer wurden bis jetzt schon gebottelt als Single Cask. Das hier ist die 26-200, das heißt, es ist das 200. kleine Fass, was die gebottelt
cool,
haben.
Cool.
Das ist eine Info, die hat man immer. Also das ist die 26-200. Outturn sind 231 Flaschen. Distilled am 23. Oktober 2012. 9 Jahre alt. Und ein First Fill Ex-Bourbon Barrel mit 61,3%.
Und das als ersten Whisky am Tag.
Gute Nacht. Gute Nacht. Ich habe mir schon einen kompletten Teelöffel Wasser reingemacht in mein Glas. Weil mir das eindeutig zu viel ist. Auch wir haben die Flasche aufgemacht. Ich habe noch nicht probiert.
Die Nase ist aber geil, Alter.
Die Nase ist sehr geil. Ich habe, was man vielleicht sagen muss, was interessant ist es gibt so Farbcodes. Die Verschlusskappen haben verschiedene Farben. Und die bedeuten immer irgendwie was. Da kenne ich mich aber nicht mit aus. Was man aber sagen kann, die Flaschen haben auch immer einen Namen. Immer einen fancy, jede Abfüllung hat einen fancy Namen. Und diese heißt Oranges on Our Mind.
Auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, das riecht einfach mal 1:1 nach Erfrischungsstäbchen Orange. Dieser Inhalt, ja, wenn du diese komischen Stäbchen hast und was da drin ist.
Genau.
Oh, krass. Und Wasser macht auf. Wird die Orange richtig reif auf einmal.
Genau, wie komme ich zu der Flasche? Ich bin nicht in der SMWS, also man muss da Mitglied sein, einen Beitrag zahlen pro Jahr, um dort Flaschen kaufen zu können, um auf deren Outturn nennt sich das, ist der monatliche Katalog, also monatlich kommen irgendwie sozusagen die Abfüllungen raus.
Ja.
Muss man halt Mitglied sein, um da zugreifen zu können, aber ein Kumpel ist das und der macht bei mir immer die Kleinlisch, Mortlach, Glenfarclas und Ben Nevis Meldung, also dann geht immer sozusagen, kriege ich sofort eine WhatsApp. Der aktuelle Autor, der ab Montag in
Verkauf geht. Ich dachte, du kriegst eine E-Mail mit der Bestellbestätigung.
Nee, das nicht, sondern ich werde immer informiert und das, was dabei ist. Und dann gucke ich kurz rein und dann sage ich, okay, haben oder nicht haben, wollen. So, Buschmilz.
Schlau.
Gibt so ein paar Sachen, wo der mich netterweise immer informiert.
Ja, das ist klug. 9 Jahre hast du gesagt?
Genau.
61,3 Costa Quanta.
Keine Ahnung, irgendwas zwischen 80 und 90 Euro, würde ich sagen.
Wahrscheinlich 90, ja. Ist jetzt so.
Also der steht schon ein Jahr bei mir im Schrank, der ist letzten Sommer rausgekommen. Oder letztes Frühjahr, glaube ich sogar. Ich würde sagen eher um die 80 rum, aber vielleicht sind es auch 90. Ich würde jetzt dafür die Hand nicht ins Feuer legen. Kleinisch ist relativ teuer und eigentlich bei denen auch innerhalb von 1-2 Tagen sind die Flaschen ausverkauft. Also wenn du jetzt einen Glenlossie da bestellst, kriegst du den auch für 70 oder so, ne?
Ja.
Mit 9 Jahren.
Finde ich eigentlich immer ganz schön. Man sieht immer mal wieder Fotos von Leuten, die nur SMWS-Flaschen kaufen. Macht sich im Regal ganz geil. Ja, wenn du dann die Farbcodes hast und ist ganz hübsch. Und qualitativ sind die Abfüllungen, hatte ich bis jetzt noch keinen Schrott, muss ich sagen.
Ich habe jetzt schon viele probiert, weil der Tobi halt sich relativ viel davon holt. Und manchmal, finde ich, sind die etwas untergereift. Ja, also es gibt auch sehr Abfüllungen, die sehr, sehr hell mit sehr, sehr hohem Alkoholgehalt in jungen Jahren abgefüllt werden. Manchmal denke ich mir, so die hättet ihr eigentlich noch ein bisschen liegen lassen können. Die sind okay. Ne, also die haben auch ihren eigenen interessanten Style dadurch. Aber also ist bei dem jetzt nicht. Ne? Also das merkt man auch allein schon von der Farbe. Manchmal sind die halt klar plus eins und nur 8 Jahre oder 9 Jahre und ein Refill-Barrel und so und dann sind die halt. Ja, aber wie gesagt, das ist, der hier riecht fantastisch. Ich, von der Nase her würde ich sagen, also von dieser Orangennote mal abgesehen, hat der auch so eine leichte Parfümnote, so ein bisschen Blümchenmäßiges. Ja. Unverbrannter Toast habe ich noch. Also ich nicht so dieses, oder dieses crossgebratene, so Croutons, die in der Pfanne in Öl,
nee, da fehlt bis das
schwarz Buttrige. Sind. Ja, bis, ja, aber Öl, ja, vielleicht noch einen Stich Butter mit reingemacht. So irgendwie.
Auf jeden Fall auch ein guter Schwab Umami.
Ja, auf jeden Fall.
Also so eine getrocknete Orange auch, die dann Umami entwickelt hat. Mhm. Mit Wasser, wie gesagt, noch orangiger. Ich bin gleich in die Vollen gegangen. Ich habe einfach mal 2 Teelöffel Wasser dran gemacht. Das ist mir sonst zu fett. Und der ist immer noch auf der Zunge.
61,3, ne?
Heavy, ist schon, ne? Ja, du hast aber auch einen großen Schluck reingemacht. Danke. aber lecker. Aber ist halt ziemlich straightforward auf der Zunge. Geht genau in die Richtung, die er in der Nase ankündigt. Setzt das quasi 1:1 um. Dadurch wird die Nase wieder ein bisschen intensiver. Hat eine ganz, ganz leichte, so ein weiße Pfeffernote noch dazu.
Oh ja.
Die hier durchschießt. Und was Frisches. Also Orange, Ingwer fast sogar ein bisschen. So
Ingwer-Schärfe.
Und was leicht Teeiges hat er auch dabei. Aber das kann auch die.
Ach, grüne Banane, also es geht viel ab hier. Geht viel ab. Mhm. Finde ich auch. Also er hat auch trotz einen Löffel Wasser, hat er noch einen leichten Brenner am Start.
Ja, ja.
Im Mund, da geht was. Aber macht Spaß. Also das ist nicht das Ding, was du halt, glaube ich, noch irgendwie, wo man mit rumzecht. Dafür ist er halt einfach zu anstrengend.
Mhm. Also das ist nichts für den.
Für einen Lagerfeuerabend.
Ja, ist was für ein Lagerfeuerabend.
Da liegen alle tot nachher ums Feuer rum.
Ja, achso, das kann sein, ja, aber das ist Arbeit.
Naja, der ist auch ein Stück weit anstrengend. Das ist kein Easy Sipping.
Mm-mm. Aber das liegt halt einfach auch an der super hohen Alkoholstärke. Ich mag das ja, also wir beide ja nicht.
Nee, eigentlich nicht.
Wenn genau. So viel ist.
Aber die verdünnen halt nicht runter. Es sind immer Single Cask, es ist immer, wie es im Fass war.
Aber so wie er jetzt verdünnt ist, finde ich es geil.
Ja, gut. Und ich glaube, also hätte man mit Sicherheit auch noch 1 oder 2 Jahre liegen lassen können, aber er ist schon sehr intensiv, auch vom Fass. Ist halt ein First Fill Barrel, ne? Da bist du vielleicht auch nach 9 Jahren.
Bleibt aber auch lange. Und weißt du, was ich jetzt habe? Kamille. So, ich wenn weiß, er weg, so weg ist, hat er dieses kalter Kamillentee. So ein bisschen.
Aber in nett.
Ich finde das immer nett. Ich liebe das.
Mit ein bisschen Vanille und ein bisschen Süße noch drin.
Ja.
Also nicht nur die kalte Vanille, mit der man sich den Mund ausspült, wenn man eine Zahn-OP
hatte. Nein. Aber ich mag zum Beispiel kalten Kamillentee. Ich finde das lecker.
Für mich ist Kamillentee, ich bin krank. Ich hatte eine OP und muss damit war beim Zahnarzt und muss meinen Mund ausspülen mit kaltem Kamillentee.
Ja, ja.
Oder ich habe irgendwie andere innere Organe, denen es nicht so gut geht und muss deswegen Kamillentee trinken.
Ja, verstehe. Nee, ganz und gar nicht. Manchmal. Wie gesagt, schmeckt auch null vor. Es ist im Abgang eine Nuance, die irgendwie durchkommt, finde ich. Erinnert mich gerade dran. Und entdeckst halt auch immer wieder was Neues so ein bisschen. Ne? Also wenn du jetzt wieder reinriechst, mein Mund ist jetzt quasi einmal voll und der bleibt auch lange. Und das Witzige ist, der Abgang, du merkst den halt auch, wie er lange warm runtergeht und danach es immer noch warm bleibt auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Ist da eine leichte... Ist das Würze oder ist das so ein Hauch?
Ja, ich habe ja gesagt, das ist irgendwie verbrannter Toast, irgendwie sowas.
Also verbrannter Toast gehe ich mit in der Pfanne gebratenen Croutons gehe ich nicht mit. Da fehlt mir der Knoblauch.
Der Knoblauch ist nicht drin. Garlic haben wir nicht.
Das wäre ja auch mal was, so Noten, also Whiskys mit Noten, die halt wirklich abgefahren sind, würde ich gerne auch mal wieder. Wir hatten ja mal so unangenehme Sachen.
Mhm.
Aber so außergewöhnliche Geschmacksnoten. Ich habe jetzt zuletzt einen Wein probiert, einen Rotwein, einen Cabernet Jura. Und der hat nach Dill geschmeckt. Das fand ich ganz geil. Sowas hätte ich gerne mal wieder im Whisky. So eine Off-Note, die aber eigentlich ganz cool ist. Also, den kann man auch ein bisschen stehen lassen, glaube ich. Der kann auch ein bisschen atmen und ein bisschen
arbeiten. Kardamom steht hier nur auf der Flasche drauf.
Nein, was? Das
Habe ich jetzt nicht. Mm-mm. Zuckersirup mit,
auf jeden Fall.
Mit Kardamom gespickt.
Ich habe so karamellisierte, also im Endeffekt eine gezuckerte, leicht gesalzene Zitrone, Orange, irgendwas dazwischen, weil der geht jetzt inzwischen, ist ja ein bisschen spritziger als eine Orange, finde ich, schon fast in eine Richtung reife Zitrone, getrocknete Zitrone mit so ja, karamellisierten Zucker obendrauf.
Nee, hier steht Spicy Orange, also nicht so weit weg, nur mit einem bisschen anderen Einschlag hier. Aber ja, spannendes Fläschchen.
Bisschen Zimt könnte ich mir vielleicht noch rausriechen, wenn ich das jetzt so mit viel Fantasie. Aber jetzt in der Nase total voll. Schön. Mhm. Schöne Flasche. Gut gemacht. Guter Kauf. Ja, Kleinlisch wird auch nicht mehr. Also, einen schönen Kleinlisch zu finden.
Ist immer schwieriger. Also, die SMWS haut immer mal wieder einen raus. Immer so irgendwie unter 10 oder 9 oder 10 Jahre. Mhm. Aber wie gesagt, da muss man echt flott sein. So, das ist. Ist dann auch in kurzer Zeit ausverkauft.
Sonst gab es jetzt auch nichts weiter. Und selbst die Game of Thrones Kleinlisch sind jetzt alle weg. Kosten jetzt überall schon wieder 100, 120 Euro.
Ja, sind auf jeden Fall teurer, ja, habe ich gesehen. Ich glaub, 90 Euro, das habe ich irgendwo gesehen.
Ja, Leute sind alle ausgerastet, haben sie wahrscheinlich nochmal.
Den gab es zwischenzeitlich für 35 oder so, ne?
Echt?
Nee, war mal ganz billig zwischendurch.
Ja, klar, gab es genug. Die Händler haben sich die Hütte vollgestellt. Ja, genau. Und jetzt muss der Scheiß auf jeden Fall wieder weg.
Mhm.
Jetzt ist er weg. Jetzt kriegen die Leute wieder kalte Füße. Ist eigentlich witzig.
Ja, das sind ja immer diese Zyklen, ne? Oder diese Kurven. Ich glaube, man kann einfach mal froh sein, dass man den 14er zum sehr attraktiven Preis bekommt. Das ist mit irgendwie keine Ahnung, ich sage jetzt im guten Preisgefüge mit 35 Euro oder sowas ist der super.
Gibt es den für 35?
Ja, wenn du ein bisschen guckst, findest du den schon. Sag zwischen 35 und 40, aber dafür kriegst du ihn auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist auch voll okay für die Flasche, ist der auch wert. Und
sehr.
Von daher gibt es immer einen guten kleinen Lisch. Für die unabhängig abgefüllt muss man halt momentan echt ein bisschen suchen. Oder man muss ins hohe Alter gehen und dann wird es halt eklig vom Preis.
Sehr eklig.
Ja.
Schade. Aber ich habe die Hütte voll mit Kleinlisch, von daher alles gut.
Gucke ich lieber nach. Zwei, drei habe ich auch noch.
Ja. Weiß nicht. Wie gesagt, ich bin immer noch gerade so, es hat gejuckt. Ich habe mir den Balechin Madeira Cask habe ich mir dann doch mal gegönnt.
Mhm. Ich glaube, das hast du letztes Mal schon erzählt, oder?
Dass der mich reizt, habe ich erzählt, glaube ich. Ich
wusste nicht, weiß schon nicht mehr, du hast ihn gekauft oder nicht.
Ja, dass der mich reizt, da bin ich schwach geworden. Von daher, das ist das, wie gesagt, wenn wir jetzt wirklich weitermachen und sagen, beim letzten Mal A wie Adnan Mökün, B wie Ben Rinnes und jetzt C wie Kleinlisch, dann machen wir heute noch D wie Darfman und beim nächsten Mal E wie Edradour und F wie Floki.
Wir machen jetzt ganz stumpf das Whisky-Alphabet.
F wie Floki.
Floki.
Oder Glenn Fittich.
Fittich. Nee, sehr gut. Ja. Kleinisch. Kann man machen.
Aber untypisch, ne? Also, wenn du jetzt so nach dieses Wachsige, was man von Kleinisch kennt und ja, vielleicht ein bisschen maritim salzig ist er, ja, würde ich sagen. Aber
also ich glaube, jetzt denken wir uns das Wachsige und das Maritime und das Salzige ein bisschen hin auch, ne?
Also
ich
hatte, nee, ist es nicht.
Hatte
ist
ich
nicht
vorhin,
da.
Hatte ich vorhin nicht.
Ich habe keinen Null.
Genau, okay.
Niente. Deswegen meine ich ja, untypisch.
Geht mir halt
auch. Untypisch, so. Das könnte für mich auch Brennerei XY sein.
Ja, aber was ich wiederum sage, er hat halt Power, er ist ein Charaktermalt, ne? Es ist halt, da geht was, ne?
Der ist geil, aber ich hätte hier niemals Kleinisch rausgeschmeckt.
Nee, ich glaube auch nicht.
Ne? Aber schön. Also, super fruchtig. Wer so eine Fruchtbombe sucht, absolut kaufen.
Gibt's, ich weiß nicht mehr.
Du musst wahrscheinlich durch. Ne? Wann hast du den gekauft? Vor wie vielen Monaten?
Na, letztes Frühjahr.
Ach so, ja.
Okay. Also letztes Jahr,
glaube ich. Der Drops ist gelutscht.
Ja, manchmal findet man sowas ja auch, also wenn man sowas in der Base auf ich suche danach setzt, Wishlist, dann hat man ja manchmal Glück und dann verkauft jemand nochmal sowas. Aber da muss man auch sehr schnell sein. Ich habe nämlich, erinnerst du dich an die The Whiskey Cask Company Bushmills, die alten?
Ja.
Ne? Die haben ja alte Bushmills.
Ja. Als Sample zu Hause.
Ich habe als Sample habe ich
93er, auch noch was davon zu Hause. 91er, 89er, genau, 88er.
Genau, und es gab einen 91er
ja.
Für einen, ich würde sagen, VK von früher. Der war in der, ist in der Base im, im Market aufgetaucht. Und ich habe das irgendwann vormittags gesehen, bin gleich draufgegangen, war schon weg. Mhm. Also so war ungefähr für den VK von vor 5 Jahren oder so.
Ja, so ging es mir letztens mit irgendeiner Flasche auch. Da habe ich gesagt, geil, für den Preis kaufst du sofort, bin draufgegangen,
ja.
Weg.
Ja, genau.
Und ich gesagt, ach, Scheiße, E-Mail-Programm ist zu langsam.
Ja, also du guckst ja nicht die ganze Zeit aufs Handy, ja, ne? Aber deswegen, ja, ich hatte das gesehen, hab so gedacht, den musst du mitnehmen, aber
halb so wild, Geld gespart.
Too late. Ja, ich dachte, du, ich bin da, wein da auch nicht. Ich hätte es in dem Moment, hätte ich es gemacht.
Ja, manchmal, ne, hat man so Momente. Ich habe mich heute sehr gefreut mit diesem Donnerstag-Stil von D12, mit diesem Lecek Rioja Cask, Sinclair Series. Den habe ich damals immer verpasst und habe dann gesagt, der war jetzt teilweise immer bei 50 Euro oder so.
Ja, der ist zwischendurch hochgegangen.
Wo ich dachte, okay, dann nicht, aber für, ich glaube, jetzt war es 26,90. Alter, da hättest du eigentlich eine Kiste bestellen müssen.
Ja, definitiv. Ich glaube, ich hab damals schon meinen sehr günstig beim Holländer für 34,90 bekommen, Batch 1.
Mhm.
Das war, fand ich schon billig. Nicht bei D12, beim anderen. Drankigant oder irgend so ein Quatsch.
Ja, ja, gibt es ja 1000.
Ja, ja, genau. Irgend so einem. Da hatte ich mir, also es war Batch 1. Stand da auch dabei, dass Batch 1 war. Und dann gibt es ja irgendwie 3, 4, 5, 6. Ich glaube, wir sind gerade bei 6 oder sowas.
Aber der hat ja auch die typischen, was ist, 46,3?
Immer gleich, ja, genau. Ja, ja.
Und was ich jetzt gesehen habe, kennst du doch Malt of Scotland, hier Moss.
Ja.
Die haben jetzt im letzten, heißt ja auch wahrscheinlich Outturn, was auch immer, wie die das machen. Da gibt es ja auch mal unterjährig irgendwie 3, 4 Releases, wo dann verschiedene Flaschen rauskommen.
Ja.
Und da haben die auch einen Secret Mull aus dem Rioja Cask. Mensch. Ich weiß nicht, ich glaube auch, ob es mit Alter oder ohne Alter ist. Und wenn es war, es relativ gering, das Alter. Aber halt, ich glaube, das Dreifache vom Preis. Sondern unabhängig abgefüllt, aber es ist ja wahrscheinlich die gleiche Charge. Das kann ja, also kann ich mir nicht vorstellen, dass auf Mal noch eine Brennerei sitzt, die rauchigen Whisky macht und den Rioja-Fässer packt.
Ich weiß nicht, ob die Paderborner nicht selber nochmal in immer umfüllenden Fässer, das weiß ich, kann ich ja halt nicht beurteilen, aber ja, könnte natürlich sein, dass das aus einem Einzelfass ist, aus der den Fässern, die da nutzen, ne?
Ja. Also kann schon, also vielleicht war es ein besonders gutes, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da irgendwie Zugriff drauf bekommen haben, dass sowas dann aussortiert wird und dann vielleicht auf den freien Markt kommt, dass dann auch der Preis natürlich gerechtfertigt ist. Ansonsten, was ich gesehen habe, unsere Freunde von Spheric Spirits haben 2 neue Flaschen rausgebracht.
Boah. Ja, habe ich gesehen. Da habe ich ja kurz gezuckt. Also nicht bestellen wollen, sondern so habe ich gedacht, oh Gott.
Ist dir kurz dein Herz stehen geblieben?
Ja, das Preisniveau kennt da aber auch keine Grenzen momentan, ne?
Ja. Das ist leider abgefahren.
Also das habe ich gesehen und dachte, wow. Das ist ja ganz oben aus dem Regal. Ja, gut.
Aber was war es, 78er?
Ich glaube, ne?
Ja, ich glaube, es waren 78er. Naja, ist halt, ja, teuer.
Oder war es ein 84er?
Ich weiß nicht. Nee.
78er?
Ja, ja, ja.
Secret 78er, ne?
Ja, und ein Glenrothes war auch noch dabei.
Genau.
Und, aber ja, ich habe auch Benedikt geschrieben, coole Flaschen, aber leider außerhalb meiner Möglichkeiten. Genau, Blended Malt 44 Jahre 78 und Glenrothes 97, 22. Wieder die wunderschönen Labels, wie sie es immer haben. Aber ja, wie gesagt, es gibt bestimmt einen Markt dafür und Leute, die sich halt lieber eine Flasche anstatt von 10 Flaschen in den Schrank stellen. Günstiger wird es wahrscheinlich nicht werden. Qualitativ haben die Jungs bisher immer überzeugt.
Ja, du, definitiv. Bei dem Glenlivet hatte ich länger überlegt, aber der war weg.
Der ist doch noch da. Was, Glenlivet?
Also ein Secret Space halt.
Ah, ja, ja, okay.
Für 100 50 oder irgendwas, was der gekostet hat.
Ja.
Da habe ich lange überlegt und dann war er weg.
Ja, ja, ja.
Ja, so ist das halt auch.
Das ist, sagen,
ist auch nicht schlimm.
Ich heule auch tatsächlich nichts mehr hinterher. Ansonsten gibt es gerade, hat sich irgendwas gecatcht in den letzten, so ein paar Sachen gab es irgendwie, die ich interessant fand, aber sonst.
Nein, es ist schon relativ viel rausgekommen wieder, hatte ich das Gefühl.
Ja, es ist ordentlich
was los. Es sind viele Flaschen, aber es war jetzt auch, wie gesagt, der McKellen hatte mich gereizt. Ansonsten war da jetzt ehrlicherweise nicht so viel, wo ich gesagt habe, irgendwie unbedingt muss haben wollen.
Ich habe irgendwo ein kurzes Video über diese Inch-Derny-Brennerei gesehen, Lowlands, die Roggenwhisky produzieren.
Okay.
Und da kam jetzt irgendwie der wohl der erste raus. Geht halt als Grain durch, aber ist ein Rye im Endeffekt. Und da kam jetzt wohl der erste raus, das fand ich ganz interessant, also ein schottischer Rye-Whisky.
Ja.
Schöne Besonderheit, kann man damit spielen, wenn die, wie gesagt, Roggen verwenden. Und ich kann mir vorstellen, dass auch traditionell Roggen wahrscheinlich auch in Schottland angebaut wurde und zu früheren Zeiten wohl relativ egal war, ob das nun Gerste, Roggen oder Hafer ist, was in den Whisky reinkommt. Und von daher finde ich das einen ganz coolen Ansatz. Und das ist ja ähnlich wie bei den, ach, wie hießen die Iren, die wir letztens probiert haben?
Ach hier, ja.
Dirt Grain.
Dirt Grain, genau.
Genau, Dirt Grain, die halt einfach Hafer verwendet haben. Mhm. Ne? Oh, jetzt kommen hier die, die Bomben.
Ja, wenn du hier den Daftmüll rausziehst, dann müssen wir doch ein ordentliches Glas haben hier, oder nicht?
Finde ich nicht.
Nee, was hast du denn da?
60,7.
Ah, okay, das ist, das ist Fassstärke, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Okay.
Für euch kurz zur Transparenz, Olli hat gerade zwei 1920 Blendersgläser rausgeholt für die Daftmüll Single Casks und ich bin aber der Meinung, erstens, junges Zeug, ne, ist im Endeffekt 11 Jahre alt und über 60 Volumenprozente und dafür kannst du eigentlich kein 1920 Blendersglas nehmen.
Ich dachte, das wäre hier der 46er.
Aber wir können auch den 46er nehmen.
Wie du möchtest. Wir können, ich kann auch andere Gläser einfach holen, wie du willst.
Nö, bleib sitzen, wir nehmen den 46er.
Ja, deswegen.
Das ist doch gut. Super. Der steht jetzt schon ein bisschen, wie gesagt, abgefüllt. 2019, wir füllen ihn einfach mal ins Glas. Aber kurz zurück zu Dirt Grain. Die Geschichte fand ich nämlich ganz cool, dass eben auch andere Getreide ursprünglich natürlich genutzt wurden als eben Gerste. Was natürlich total Sinn macht. Soll ich das alle machen? Das sind Blendersgläser, da müssen wir das leer machen, ne?
Bei Blendersgläsern müssen wir das leer machen, das Sample, ist doch klar.
Da waren noch 8 Cl drin. genau. Und insofern, warum nicht in Schottland, ne? Auch mal eine andere Getreidesorte verwenden. Ja, dann darf dann halt nur als Grain rausgehen. Aber wenn man dazu eine Geschichte erzählen kann, und das Ganze transparent macht, eben was drin ist und wie es funktioniert hat, dann ist das, finde ich, schon wieder eine ganz andere Sache und finde es eigentlich ganz cool, ganz sympathisch. Diese Idee, das also zeigt natürlich auch massiv, hast du die anderen im Gefrierschrank?
Ja,
hab's vergessen. Alles gut, nicht, dass sie explodieren.
Wir müssen sie rausholen, vielleicht stellen sie kalt zwischendurch, ja?
Ja. Ich habe nämlich dem Olli heute auch mal zwei Bier mitgebracht und die haben wir vorhin in den Gefrierschrank gelegt. Und wir waren jetzt kurz davor, die explodieren zu lassen.
Klöter hier. Rondolli.
Rondolli. Genau, von daher schaut mal vorbei. Der Whisky heißt Rye Law von Inch Derny und ist ein Single Grain. Ist, glaube ich, relativ teuer, aber wenn man den kauft, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Gibt es aber in deutschen Läden gerade.
Melonen.
Melonen-Euro. Melonen-Euro. Gibt es aber zu kaufen. Das fand ich ganz interessant. Habe ich mich letztens so ein bisschen reingelesen und ich hatte, glaube ich, auch im Whisky-Botschafter oder so dazu was gesehen. Das hat mich ein bisschen gecatcht und mein Interesse ein bisschen geweckt, weil es mal was Neues ist, außerhalb der typischen, wir machen immer das Gleiche. Und was ich noch cool finde, ist, du kennst doch diesen Abfüller, jetzt komme ich nicht auf den Namen, North Star Spirits.
Mhm.
Die machen eine eigene Brennerei.
Ach.
Hatten wir das schon mal?
Nee.
Und weißt du wo? In Campbelltown.
Wirklich?
Ja.
Krass.
Die bauen gerade eine neue Brennerei in Campbelltown. Und Dalriata heißt die.
Okay, wieder so ein komischer Name.
Dalriata Brennerei in Campbelltown.
Brennerei.
Und finde ich ganz spannend. Total junges Team, auch so, weiß nicht, die würden sehr gut zu uns passen.
Das sind so junge, ich habe mal ein Video von denen gesehen, genau. Wie die so abfüllen und so in ihrem Laden und so.
Ja, ja.
Das ist so, wo da ist so, da siehst du so eine Horde von jungen Leuten, die kleben so schön die Etiketten mit Hand auf ihre Flaschen und so.
Genau. Und irgendwie, ja, die sind sehr sympathisch, jung und dynamisch. Und finde ich ganz cool. Und die haben halt einfach mal gesagt, so, wo geht die Reise hin? Und haben wahrscheinlich irgendwie eine Gelegenheit gehabt, eine alte Brennerei auszubauen in Campbelltown und machen das jetzt. Dariata, allein schon, die haben so ein Instagram-Kanal, wo die immer mal so ein paar Videos zeigen, wie sie da sind und hängen dann auch bei Glen Scotia an Springbank rum und holen sich dann ein bisschen Inspiration und man tauscht sich jetzt quasi schon aus, was ein schönes Geben und Nehmen natürlich dann ist. Finde ich ganz schön, sehr sympathisch und bin gespannt, das dauert wahrscheinlich auch noch, bis die wirklich produzieren. Wahrscheinlich erst in 2 Jahren oder so.
Ist übrigens auch ganz spannend, wie die sich aufgestellt haben. Die machen auf der einen Seite relativ günstige Blends und Secrets. Mit relativ jungen Jahren. Es gibt von denen so ein Secret Campbelltown Blend. Der kostet irgendwie ein Fuffi oder so, ist aber auch nur 5, 6 Jahre alt.
Ja, mit dem goldenen Label, ne?
Da weiß ich gar nicht, wie der aussieht. Aber auf jeden Fall so, davon gibt es. Es gibt so diese Regional Malls bei denen auch und sowas. Ne? Und so ein Kram. Und dann gibt es so dieses. Und ab der Single Cask Seite wird es dann aber auch irgendwie teuer, ne? Also 9 Jahre Glen Elgin bist du dann auch irgendwie 120 Euro los bei denen. Also ist relativ teuer, finde ich.
Aber die haben auch, ja,
und du. Dann, hast, und bei den alten Sachen, da langen die richtig zu, ne? Also Long Row, Springbank oder sowas, da denkst du,
oh. Ja, aber die bekommen sowas. Das ist halt das Ding.
Das wollte ich gerade genau sagen, ne? Die sind, das ist so ein bisschen so, also die haben deutlich mehr Abfüllungen als jetzt Spheric Spirits, ne? Aber die haben auch gute Sachen. Sind natürlich dann auch teuer, ne? Aber sind
ich finde, das ist das gleiche Konzept.
Hard to find.
Ne? Ja. Ich finde, es ist das gleiche Konzept gefühlt. Coole Labels, irgendwie spricht auch jüngere Leute an. Natürlich auch diejenigen, die ein gut gepolstertes Bankkonto haben. Aber auf der anderen Seite haben die halt auch kostengünstige Abfüllungen, wie du es gerade schon gesagt hast. Und die haben im letzten Jahr, glaube ich, diese zweite Linie eingeführt oder dritte Linie wahrscheinlich dann. South Star Spirits. Die sind alle nicht fast stark abgefüllt, regional. Dann, ich glaube, Brennereien stehen drauf, aber hatten auch so ein paar, die dann einfach nur die Region draufstehen hatten.
Gibt ja diesen Supersonic, das so Kohl-Ila, Kalila und so, das sind so Secret Blends, ja, ne?
Und
so.
Den habe ich probiert, den Supersonic und noch 2 andere. Die Blends hatten wir sogar mal probiert, da gab es ja diese alten Sirius und so, diesen 88er.
Alte Grains hatten die noch, 40 Jahre, glaube ich, so ganz schwarze Soße war das.
Ja.
Sah eher aus wie so Bratensoße.
Ja. Als und die hast du zu guten Preisen bekommen, jetzt ist alles, die Leute rennen hinterher, du hast ja 50 Jahre alte Blends gekriegt für ein Apfel und ein Ei.
Ja.
Ja. Das war ganz cool, damit sind die natürlich auch auf den Markt geprescht, dadurch bekannt geworden. Und
man muss sagen, dass die haben ja nicht von der Strategie her Sachen billig verkauft, um sie jetzt teuer zu verkaufen, sondern die haben halt, für die sind die Fässer ja auch teurer geworden. Deswegen sind heute die Sachen auch teurer. Das ist ja wie bei Spheric. Den 2001er für 80 Euro, den würden die jetzt halt nicht mehr kriegen.
Nee.
Ne?
Ist das einfach
haben
so.
Die damals so gemacht, weil der damals halt auch das Fass so günstig war.
Naja, das heute, Ding war, das gab eine Schwemme von.
Ja, ich will nur sagen, wenn die heute so ein Blend nochmal in dunkle Suppe, 19 Jahre alt, dann würde der halt nicht 80, sondern 150 kosten. Das ist halt so, oder mehr.
Ja. Und du siehst jetzt, Thompson Brothers haben auch so 2001 auch rausgebracht. Die waren alle unterwegs für 79 Euro, 80 Euro die Drehe, plus minus 5 Euro. Und jetzt kam irgendwann zuletzt einer für Deutschland raus und der ging halt für 110, 120 Euro über den Tisch. Gleiche Suppe, ein Jahr älter. Aber der Einkaufspreis war der gleiche, lag natürlich ein bisschen länger, aber kannst halt jetzt schon 30 Euro mehr verlangen.
Ja, also bei Thompson Brothers ist ja ein bisschen der Unterschied durch die Distillerie und dadurch, dass sie selber wetten können und so, haben die natürlich nochmal andere Möglichkeiten als jetzt ein Spheric, der halt Fässer am Markt sucht und die abfüllt, glaube ich, ne? Also ich glaube, der.
Diese Edrington-Fässer, das ist alles die gleiche Suppe.
Nein, ich meine, Thompson Brothers hat ja mit seinen eigenen Wetting-Tanz und so, haben nochmal andere Möglichkeiten,
ja, ja.
Ne?
Ja.
Also das ist ja diese Blends, die du so für 35, 40 Euro kriegst, die ja geil sind.
Ja, das ist was anderes. Ich meine, so ein 2001er.
Genau, ich wollte nur sagen, damit können die dieses Niedrigsegment mit qualitativ sehr guten Sachen bedienen, finde ich.
Ja.
Das ist auch übrigens mal ein Tipp für euch. SRV5, glaube ich, oder SVR5.
War das der, den wir beim
Lagerfeuer.
Im Lagerfeuer.
Die Lagerfeuerfolge.
Alter.
40 Euro, ne? Ist ein 8 Jahre alter Blend. Top-Produkt. Also wirklich super geiles Ding. Dann gibt es jetzt den wir in dem Tasting hatten, mit diesem Schwarz-Weiß-Etikett, wo du so ein auch so ein Fass abgebildet, so in schwarz gemalt auf weißem Hintergrund, ich weiß nicht, wie der heißt. Auch kostet 36 Euro, auch ein ganz cooler, leckerer Blend. So leerer Fass, ne? Also die machen die Fässer und diese Mesh-Tanz, die die haben, in denen die blenden, machen die halb leer, gießen wieder auf und so. Also coole Idee auch. Thomson Brothers, machen auch Spaß. Kann man auch, wo wir gerade dabei sind, uns hier gerade wieder in irgendwelche Richtungen weglabern.
Oh, die Leute lieben Listen. Lieber Olli, lass uns doch mal machen die Top 5 der unabhängigen Abfüller.
Wirklich?
Die Top 5. Was sind deine Top 5 unabhängigen Abfüller? Ich würde es gerne ohne Ranking innerhalb der 5 machen, aber die Top 5, also kein Nummer 1 bis 5, sondern sagen, okay, die 5 sind geil, weil ich glaube, das kann man nicht machen. Dieses, dass der eine besser
die
ist.
Die sind jetzt geil?
Oder? Die du aktuell, deine aktuellen Top 5.
Wo ich jetzt sage, die sind jetzt top.
Genau.
Nicht, was ich im Schrank stehen habe, top, sondern wenn ich jetzt in den, den Markt schaue.
Nee, du sollst jetzt nicht sagen Signatory.
Weil ich, also ist jetzt, deswegen ist das die Frage. Ne?
Das ist ja außer Frage, dass wahrscheinlich bei dir als auch bei mir Signatory auf Platz 1 ist.
Vom Volumen her, also von Anzahl an Flaschen und Sicherheit.
Ja, und ja, genau. Das denke ich bei mir auch. Also allein die Vasen und Silberdosen und Orange, also die normalen Signatory Vintage-Abfüllungen, ist da schon auf jeden Fall ein bisschen was da. Plus die 0,5 Liter Flaschen habe ich mal eine Zeit lang gekauft. Wo gab es hier Wolfsdorf Tabak und so für einen schmalen Taler. 20, 23 Jahre alte für 50 Euro.
Sowas, dann gibt es ja noch diese Small Batch in orange-schwarz mit so einer Pappdose. Da habe ich so einen geilen Glenlivet, habe ich noch zwei Flaschen
von. Oh, hast du die noch?
Ja.
Der erste?
Batch 1,
ja. Batch 1, der war so geil. Der war wirklich so lecker. Ich
habe den noch nicht mal probiert, aber der kostet ja auch nichts. Der kostet, was war der?
Nee, gibt
40 Euro oder
was? Nee, der hat einmal schon 55 gekostet.
Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr.
Aber den habe ich gekauft, aufgemacht, getrunken und dachte mir so, Alter, oldschool ohne Ende, das ist wirklich richtig.
Ich hatte mir eine Flasche gekauft und dann waren wir irgendwie bei Jens, dann habe ich dem das erzählt, dann meinte er, super geiler Stoff, kauf was du kriegst. Und dann habe ich gedacht, okay, kauf was ich kriege, ist Quatsch, aber ich kaufe mal noch eine.
Ja.
Dann habe ich irgendwie zwei.
Ja.
Irgendwo.
Der ist nice.
Irgendwie, irgendwo,
irgendwann. Kannst du mal aufmachen? Mach doch mal ordentliche Sachen auf.
Ja, du.
Kleinlischzeug.
Kleinlisch.
Mescal-Kacke. So, los, zurück zum Thema. Top 5 der unabhängigen Abfüller. Ich fange an, hatten wir gerade davon. Ich stehe gerade voll auf die Thomson Brothers. Machen mich designmäßig an. Finde ich geschmacklich bisher alles super Zeug. Sind experimentierfreudig, sind aber irgendwo auch Traditionalisten. Da kommt irgendwie alles zusammen, was den Nerd irgendwie anspricht. Nicht ganz günstig, wenn wir von Single Malts sprechen, dann sind die schon preislich eher gehoben, aber bieten, wie du gerade schon gesagt hast, auch günstige Abfüllungen als Blends an, was sehr sympathisch ist. Das heißt, die scheuen sich auch nicht davor, tatsächlich mal einen Blend zu machen. Und macht einfach Spaß, den Jungs dazu zu schauen und die Sachen zu probieren. Ich habe ja letztens schon erzählt, dass ich mir diesen Sutherland gekauft habe, wo die halt einfach mal Kleinlisch, Dornoch und Brora blenden. Now it's your turn.
Ja, du, ich überlege, keine Ahnung. Ich würde tatsächlich sagen SMWS. Die würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen in meine Top 5.
Warum?
Weil ich da immer wieder mal an leckeren Kleinlischstoff rankomme.
Weil die halt drankommen, ne?
Ja, also und die haben halt immer mal ein paar Sachen, die ganz gut sind, die du sonst nicht kriegst. Also die haben Artback, die haben Lafroig, die haben Modlach, die haben, also nicht immer bezahlbar. Die alten Sachen sind auch schwierig. Modlach hatten sie jetzt länger nicht, fällt mir gerade auf. Mhm. Aber dadurch, dass das halt Secrets sind, glaube ich, funktioniert es ein bisschen besser.
Ja.
Und die hauen jeden Monat 20, 30 Abfüllungen raus. Also der Outturn ist gigantisch. Ich habe noch einen absolut geilen Ockentoschen im Schrank. Ich habe noch einen 18-jährigen Bushmills, den ich auch noch mal aufmachen muss. Also ich habe ein paar heiße Sachen noch da rumstehen. Zwei kleine, glaube ich, noch, zwei andere. Also das ist schon, ein Mordler habe ich auch noch, glaube ich. Also ich bestelle beim Tobi immer mal was mit.
Ja.
Und die machen auch schöne Blends. Ist auch geil.
Also SMWS macht Blends?
Ja, die bringen eigentlich alle Vierteljahr oder alle halbe Jahr mal einen Blend raus.
Okay.
In der großen Stückzahl. Hm. Weiß nicht, 5000 Flaschen oder irgendwie sowas.
Cool.
Und die sind gut. Die sind immer 50%, glaube ich. Also High-Proof-Blends.
Ja.
Und Die können was, die werden nochmal immer irgendwie gefinisht in irgendeinem Watt oder irgendwas. Ich habe gibt es immer eine Story irgendwie zu.
Ja.
Von daher, du kannst dort auch Cognac, Armagnac, machen die auch. Also füllen die halt Single Casks unabhängig ab, ist schon geil, machen nicht viele. Deswegen, das Einzige, was ich jetzt da etwas schwierig finde, ist dieses Thema Mitgliedschaft und so. Aber da ich einen Kumpel habe, der da drin ist, ist das für mich jetzt auch entspannt. Ne? Aber der haut halt einen 60er im Jahr halt für diese Mitgliedschaft raus, um dann dort auf diese Flaschen zugreifen zu können. Und du kriegst halt jetzt erstmal dafür nichts, wenn ich das richtig sehe. Ne?
Schade.
Das ist so, ja. Das ist so sozusagen deine Eintrittskarte in diesen Abfüller. Wenn man jetzt öfters in coolen Städten in der Welt unterwegs wäre, wäre es auch wiederum gut, weil diese Eintrittskarte ermöglicht dir auch, die SMWS-Bars zu besuchen.
Wo gibt's die?
Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt 6 Stück auf der Welt. Oder 8, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall gibt es in Glasgow gibt es auf jeden Fall einen Laden. Ich habe keine Ahnung, London bestimmt. Ich glaube, in Sydney gibt es noch einen. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es gibt auf jeden Fall
diese. In Deutschland gibt es ja auch diese SMWS. Ja,
aber das ist glaube ich, noch so ein Unterding.
Embassy,
sowas. Das ist nicht die richtige Bar. In Deutschland gibt es, glaube ich, nicht diese richtige Bar. Und da stehen dann halt irgendwie, keine Ahnung, 1000 Flaschen offen von denen. Und du kannst halt da sozusagen nur rein, wenn du Mitglied bist. Ne?
Ach so.
Das ist total krass. Die lassen dich sonst nicht rein.
Das ist eine Bar. Aber das ist ja dann auch so ein bisschen, ja, das ist ja auch zu Recht, halt, ne? So wollte ich gerade sagen. Club.
Das ist halt eine Investition, das ist mit Sicherheit nicht kostendeckend, kann ich mir nicht vorstellen, aber das ist halt eine Investition in diesen Status. Ne?
Ja. Ja, und du musst natürlich auch, wenn du das so machst mit diesem Club, ja, mit den Flaschen, das funktioniert und irgendwie noch einen Mehrwert schaffen für diejenigen, die dabei sind. Und das ist zum Beispiel, wenn ich das jetzt, ich erinnere mich, wir haben bei Stork mitgemacht, bei dem Fundraising, beziehungsweise Crowdfunding, sorry, so heißt es ja. Und dafür waren wir ja quasi auch in einem Club. Wir konnten an die Brennerei gehen und dort halt an einen Schrank, wo halt nur für Clubmitglieder Flaschen drin waren. Und das ist natürlich auch witzig und bindet natürlich Kunden, von daher schlau. Why not? Okay, SMWS.
Also ich muss jetzt dafür nicht die riesen Werbetrommel rühren, ne?
Nö, alles gut.
Ich finde nur, also ich finde schon, die machen Sachen halt komplett anders. Und also wenn du da anfängst, weiß ich, kriegst du so ein Tasting-Set zugeschickt mit so irgendwie 5, 6 Dingern drin so. Also das ist schon ganz nett gemacht. Da gibt es übrigens bei YouTube, ich glaube, der Bubbler hat mal so ein, so ein How-to-SMWS-Video
gemacht. Der hat Haufen SMWS-Flaschen da in seinem Regal stehen gehabt und da hat er so eine Phase, wo der halt wirklich da richtig sich reingenördet hat und ja, da hat er ein paar Videos dazu gemacht.
Genau,
und,
also wenn man was über SMWS erfahren möchte, dann guckt man sich einfach mal vom Bubbler irgendwie dazu ein Video an. Der ist da, glaube ich, von diesen ganzen YouTubern am tiefsten drin.
Mit seinem Grüße Rüssel. Gehen raus an den lieben Norman.
Genau, der Norman ist mit seinem Rüssel da am tiefsten drin.
Oha. sehr gut. aber es ist gar nicht so einfach, ne? Unabhängige Abfüller.
Ich hab schon den nächsten.
Welche sind denn cool? Also mein nächster ist auf jeden Fall The Single Malts of Scotland. Das ist zwar kein unabhängiger Abfüller, aber das ist eine Produktlinie. Und der Abfüller ist ja Elixier Distillers, die ganz, ganz viel machen. Die haben diese Elements of Islay gehört, glaube ich, dazu. Single Malts of Scotland gehört dazu. Port Eskig gehört dazu. Parcel-Serie ist auch Single Malts of Scotland, genau. Und
dann noch immer diese ganz alten, ne?
Genau. Da haben
so
die.
So einen 30-jährigen Jura und so habe ich
genau, da gesehen. Genau, die kommen dann in eine Holzbox und so weiter, genau. In einer Dumpy Bottle. Habe ich ein paar Flaschen, alles Ben Nevisse, Mordlachs und Kleinlischs, alles Bombenzeug, teilweise junge Kleinlischs mit 9 Jahren, teilweise.
Parcel gab es ein Kleinlisch, ne, oder?
Weiß ich nicht. Ich hab die fast starken, nicht die Parcels. Davon habe ich mir immer ein paar gekauft, da gab es nämlich für, ich glaube, 65 Euro, 9-jährige Kleinlischs in Fassstärke und da habe ich mir so ein paar weggestellt mal gehabt. Mhm. Und aber auch Sachen wie Ben Nevis, 20 Jahre gab es mal vor ein paar Jahren, den hüte ich gerade wie mein Augapfel. Da wird immer mal zu einem besonderen Anlass was rausgenommen, so ein schönes 96er Sherry Cask in Fassstärke. Den haben wir damals, als Thilo zu Gast war, haben wir den probiert. Thilo Schnabel.
Ja, genau.
The Cask Count. Genau. Und qualitativ, alles, was ich probiert habe, Bombe. Letztens war der liebe Marco zu Besuch und ich habe mal bei einer Messe von ihm eine Flasche aufgemacht.
Also unser Stammtisch Marco, also ein Kumpel.
Genau.
Genau. Und nicht irgendein Marco, den man kennt aus der...
Nein, das, ich erzähle dir das.
Ja, ja.
Die Hörer müssen ja nicht wissen, wer Marco ist.
Aber, genau, ich wollte so sagen, dass es nicht um Marco Bonn geht oder so.
Nein. Marco hat aber auch mal einen Online-Shop. Der ist, glaube ich, sogar noch online. Und,
ja, der ist online.
Ja, der hatte...
Aber das sagen wir auch nicht, weil da gibt es noch ein paar schöne alte Flaschen.
Stimmt, der hatte einen alten, ich glaube, es war ein Bowmore 88.
Solche Leute lädt man doch gerne mal zu sich nach Hause ein.
Ja, solche Sachen.
Und, nee, der hat immer irgendwie Schätzchen dabei, wenn der kommt. Ne?
Das ist schon gut. Genau, aber ich kam jetzt nur über den Bowmore drauf. Aber vor dem Bowmore hat er uns mal einen Glen Elgin, ganz schnöden Glen Elgin, 9 oder 10 Jahre aus dieser Parcel-Serie von Elixir Distillers ins Glas gegeben. Da warst du, glaube ich, dabei. Das war in Trebsen. Ich kann
Glen Elgin nicht ab.
Das war, glaube ich, in Trebsen. Ich
habe nicht probiert, mich gefahren.
Das war großartig. Das ist einfach, das war pure Frucht, pure Spritzigkeit, richtig gut. Muss nicht viel sein. Dann hatte ich jetzt den Highland Park, den haben wir probiert zusammen, als wir in der nicht Rorschach Bar war das, sondern im Hops. Diesen dunklen Sherry.
Den habe ich getauscht mit Hoffi. Also ich habe meinen vertauscht gegen einen Highland Park aus vom Brüller. So 19.
Hat Hoffi den bei mir probiert wahrscheinlich. Hat Blut geleckt.
Nee, war okay. Fand ich auch gut. Fand ich, war fair.
Ja.
War ein guter Tausch.
Ich fand den richtig, richtig gut. Also hätte ich dir auch abgetauscht. Hätte ich dir einen Kleinlisch gegeben. Nein, war Spaß. Ist gut. Von daher gibt es einige Abfüllungen, die ich da schon hatte und immer noch habe. Karl Ila aus dieser, wie heißen die Teile, diese Isla, Elements of Isla Serie. Tipptopp. Richtig, richtig schön. Mag ich. Die machen viel richtig, sehr reduziert auch, die Labels schön gehalten, sehr klassisch, aber auch manchmal so ein bisschen experimentell. Die bringen ja auch immer mal so Serien raus wie diese Soviet Union Edition oder so ein Scheiß.
Oh ja, das waren 4, 5 Flaschen, ne?
Ja, ja.
So in diesem krassen Style.
Ja, ja, also der Style ist geil, die Kunstrichtung ist ja cool, das ist ja wirklich auch dieses ganze Ostblock-Kunst.
40er, 50er Jahre Style.
Ja, nee, so später noch. Also das später? Ganze, ja, also okay. Ja, das Kalter Krieg im Endeffekt.
Okay, ich hätte jetzt das ein bisschen früher gepackt, aber gut.
Die trauen sich auch was und machen von daher ganz cool. Ja, und die haben natürlich einen riesen Stock, auf den sie zugreifen können. Ich glaube, das läuft ja alles, war ja früher Whiskey Exchange und wurde dann irgendwann ausgegliedert, dann Whiskey Exchange verkauft an Pernod Ricard, aber Sukinder und sein, ich glaube, Bruder haben das ja gemacht, die haben aber Elixir Distillers behalten, von daher läuft das noch weiter, ziemlich schlau, schöne viele Abfüllungen, macht Spaß, gute Qualität, lecki.
Sehr gut.
Schieß mal los, du hast gesagt,
bin
du
schon direkt mit Nummer 3.
Ja.
Kompassbox.
Du Hund.
Sehr gut. Ich liebe Kompassbox, also es ist für mich die... Also es ist in dem Sinne kein Abfüller, der Fässer bottelt und abfüllt, sondern es ist ein Abfüller, der immer kreiert und zwar aus verschiedensten Whiskys halt eigene Kreationen herausbringt. Und da gibt es, wie wir das schon 1000 Mal erzählt haben, eben diese Einstiegs-Whiskys, die halt verschiedene Stile von Whisky abbilden, mit Peak Monster für Isla, Spaniard für Sherry, Orchard für fruchtig Speyside oder Highlands und Spice Tree für würzig, ein bisschen Inseln, ein bisschen Würzigkeit mit drin, Highland vor allen Dingen. So diese 4. Und dann gibt es immer wieder mal irgendwie Sondersachen und dann gibt es halt darauf aufbauend immer auch noch höherwertige Abfüllungen, die dann irgendwie so bei 70, 80 Euro losgehen und dann bis, ja, keine Ahnung, 800, 1000 Euro oder irgendwas gehen, wo dann halt alte Sachen geblendet werden. Wird immer geblendet, nämlich entweder sind es Blended Malts, also nur Single Malts, die miteinander verschnitten werden, oder eben halt eben auch mit Grain Whisky. Und der Inhaber von Kompassbox, heißt der Glaser oder so ähnlich?
Das ist ein Ami, ne?
Ich habe für sowas schlechtes Gedächtnis. Der ist so ein bisschen der hat so eine leichte Punk-Attitüde und hat versucht, diese SWA-Regeln so ein bisschen zu dribbeln und so und hat dann so
Staves. Die auszureizen.
Hat, genau, der baut die Fässer irgendwie oben, hat versucht, da Stäbe reinzuhängen und so. Also macht so Zeug, was er eigentlich nicht darf. Der gibt relativ transparent an, was in seinen Blends drin ist. Also wenn du auf die Kompassbox-Seite gehst und nach Orchard House guckst, das ist meinetwegen jetzt so ein 40-Euro-Blend, den ich sehr, sehr, sehr schätze. Das ist meine Lieblingsabfüllung von denen. Dann siehst du halt, wie viel Prozent von welchem Bestandteil dort drin ist. Ne? Also meinetwegen 13%, irgendein Speyside Whisky, 22% Kleinlisch oder weiß der Geier was. Ne? Also da hat er halt sozusagen seine Rezeptur in Prozenten angegeben und über so eine Art Baumringsystem gibt er einem auch eine Idee, wie alt der Whisky ist.
Weißt du, warum das so ist? Mit diesem Baumringsystem und so weiter und so fort.
Die sind ihm halt auf die Füße getreten. Ne? Der genau. musste halt einstampfen. Ja. Es ist nicht erlaubt, laut SWA, laut Scottish Whisky Association, bei Blends die Altersangaben zu den Einzelbestandteilen eines Blends zu machen. Du darfst die Einzelbestandteile nennen, aber nicht mit Altersangabe.
Ja.
Und das hat er gemacht. Und dafür gab es dann, war kurz vor Entzug der Lizenz überhaupt Flaschen botteln zu dürfen und dann musste er irgendwie wohl einlenken.
Das muss man sich mal reinziehen, ne? Ist eigentlich krass.
Ja gut. Ne, wer die Regeln macht, der macht die Regeln. Das haben wir ja beim Dirt Grain gelernt. Die Regeln machen in der Regel die Anzugsträger.
Die
Regeln machen die Anzugsträger und nicht die Leute, die Ahnung von Whisky haben.
Ja.
Ne, die Londoner Geschäftsleute machen die Regeln für den Whisky in Schottland. Das in Irland. Oder waren es die? Nee, wie war das? Der war doch. Die Londoner Geschäftsleute,
genau,
ne?
Genau.
Ja, genau. Machen die Whisky-Regeln für Irland. Nee, also das ist auf jeden Fall ein wirklich cooler Abfüller. Und die Sachen, die schmecken auch wirklich alle. Ne? Also ich habe bis noch nie was Schlechtes davon von Kompassbox im Glas gehabt. Ob das der billigste Blend von denen mit 30 Euro, das kann man alles super trinken, das ist lecker. Und wir haben ja auch in unserer Lieblings-Craft-Beer-Bar hier in Leipzig, bei mir direkt fußläufig um die Ecke, das Dr. Hops. Haben wir auch dafür gesorgt, dass die vier Core-Range-Produkte auch dort im Regal stehen. Und immer, wenn ich da bin, genieße ich eigentlich auch einen von denen nochmal.
Ja.
Sag ich mal, komm, Orchard House hier, einen kleinen, ne, oder einen schönen Spice Tree. Hm.
Immer, wenn ich da bin, komme ich vorher von dir und habe irgendwas selber in der Tasche, muss es auspacken.
Ja, das
weißt du, was ich letztens, pass auf, da war ich letztens nach dem Podcast, war ich nochmal kurz da und habe nochmal kurz auf einem Schnack angehalten. Da wurde mir tatsächlich, wie heißt das jetzt? Ich muss kurz überlegen, wie der Name hat sich geändert. Und zwar in Elsburn.
Ja.
Da musste ich die Elsburn trinken.
Wie heißt das? Hercynerian
Distillery?
Ja. Ich kann es gar nicht aussprechen.
Whisky, ja. Also, Glen Els.
Harzer Maltine.
Das ist was anderes.
Ja, ich weiß.
Das ist was anderes. Genau, aber. Ja, die haben halt geile Fässer, da kannst du reinkippen, was du willst, schmeckt halt geil.
Nein, ich glaube, die machen das schon sehr ordentlich.
Ja.
Und ich verstehe auch, warum die Leute das mögen. Man darf den, es ist Story of a Cask, ne? Also das ist halt, die Fässer geben halt den Ton an. Und wenn man auf den maximalen Fasspunch steht, dann ist das genau das Richtige.
Weißt du, was ich gerne, ich sehe gerade, da oben steht eine Flasche Campari. Weißt du, was geil wäre? Ein schönes 5-Liter-Fass mit Campari füllen, vollsaugen lassen und dann Whisky rein. New Make. Campari-Cask. Das wäre geil. Aber ja, du hast recht.
Der Campari aus dem Fass wäre auch geil, wenn der so 3 Monate.
Der ist ja geil. Gibt es ja zu kaufen. Weiß nicht, ob du den schon mal probiert hast. Campari-Cask-Tales aus frischer amerikanischer Weißeiche. Bombe.
Oh ja, ich glaube,
Bombe gibt es nur im Travel Retail. Aber online kriegst du den auch so.
Habe ich, glaube ich, mal gehört.
Richtig, richtig lecker. Kannst du in der Rorschach-Bar, die haben den eigentlich immer da. Kannst du auch mal so probieren. Schmeckt richtig gut. Hat halt so schöne, tiefe Noten nochmal von Vanille dazu. Du schmeckst das Fass raus und dazu dieses bittere, süße, fruchtige. Da kommt so viel, der ist so viel komplexer und macht einen richtig, richtig geilen Negroni.
Ihr könnt das leider nicht sehen, liebe Leute, aber Tim, der explodiert gerade. Der hat so richtig, da sehe ich die Adern auf dem Oberarm. Und
ich habe da gar keine Oberarme.
Ja. Vor Begeisterung.
Also wenn ich was mag,
dann. Alle Muskeln angespannt
hier. Wenn ich
hier
was mag, dann stelle ich dir auch gerne einen Daftmill hin.
Daftmill. So, ja. Ich habe jetzt die 3 genannt. Haben wir noch eine 4?
Ja, die 4 ist eigentlich ganz einfach aufgrund dessen, wir haben den auch schon genannt, dass mir die 4 so viel über Whisky gezeigt hat und mir so viele Brennereien gezeigt hat, die ich sonst wahrscheinlich nie probiert hätte und wahrscheinlich auch so viel Geld gespart hat. Signatory Vintage ist einfach eine Institution und definitiv. Irgendwie bei mir auch vor Gordon MacPhail,
definitiv.
Die auch viel gemacht haben. Und auch diese ganzen Distillery-Labels und so weiter hatten. Aber irgendwie Signatory Vintage mit ihren Signatory Vintage-Abfüllungen eben und den Anschill Filtered Collection, Cast Strength Collection und so weiter und auch die dazwischen und oben drüber haben mir so viel eröffnet und ich bin immer noch ein riesengroßer Fan von den Silberdosen, also Anschill Filtered Collection. Einfach unfassbar gute Whiskys für einen sehr, sehr guten Preis. Inzwischen wie überall teurer, können die nichts dafür, gehen halt einfach mit dem Trend. Und die haben sehr, sehr viel richtig und machen immer noch sehr, sehr viel richtig, finde ich. Und da ist für alle was dabei. Und deswegen begleitet mich eigentlich schon fast seit Anfang. Seitdem ich quasi unabhängige Abfüller kaufe. Meine erste unabhängige Abfüllung war, glaube ich, tatsächlich ein Kleinlisch 1996, damals noch für 54 Euro.
Ja, jetzt sage ich
Signatory
dir,
Silberdose.
Ich bin 100% bei dir. Mein erster unabhängig abgefüllter gekaufter Whisky war auch ein eine Signatory Silberdose und zwar ein fetter Kern, 18 Jahre, klar wie Wasser, also Zero Reifung
unter 30.
49,90.
Ah, okay, ja. Siehst du, sowas.
18 Jahre fetter Kern,
ja.
Im Stahltank gereift, so sah das zumindest aus, war so ein Weevil Hogshead oder sowas.
Ja.
Und der war wirklich mega klar und der war aber so cremig, der war sehr geil. Ich habe den nämlich probiert beim John, Gott hab ihn selig.
Mhm.
Schaut von oben auf uns gerade runter aus dem Whisky-Himmel. Der hatte in einem Tasting, wo wir da waren, bei ihm zu Hause, wo der hat uns so ein bisschen anders an, da habe ich mein erstes Whisky-Tasting gehabt bei dem zu Hause und der hatte halt vom Fass vom hatte Fass, der ja. So 0,1 Liter 18-jährigen glasklaren fetter Kern geschenkt bekommen. Also der sah aus wie Wasser, ne? Und der hatte 46% und er sagte, das ist von Signatory. Ich habe es gar nicht gecheckt, was heißt, das ist doch fetter Kern, das ist eine Distillerie, klingt irgendwie komisch und so. Und der hat dann nur erklärt, nee, das ist von Signatory Vintage, das ist ein Abfüller. Und ich habe dann das ist nicht die Flasche, aber ich habe dann dazu eine Flasche, die genauso war. Ne? Also ich wollte den dann nochmal haben, als ich dann wieder zu Hause war und habe den dann bei Whisky.de oder irgendwas gefunden und wo man so am Anfang bestellt hat, so die ersten Male. Und es war so ein, weiß ich nicht, 94, 95, irgendwie sowas, ne? So 18 Jahre alt.
Ja.
Und Verkehren.
Aber ich beiß mich heute noch in den Arsch. Ne? Dieser 96er Kleinlisch für ein Apfel und ein Ei. Da hättest du, du hättest kistenweise, du hättest einen LKW voll bestellen müssen davon.
Hättest du dir zu der Zeit einfach Bitcoins gekauft, dann wäre dir das jetzt egal, wie
viel ich
kistenweise hast. Ne? Also, sorry. Da kostet ein Bitcoin 3 Euro oder so.
Keine ja, damit habe ich Pizza bestellt. Das sind alle weg.
Ja, deswegen. Also ich kenne wirklich tatsächlich Leute, die haben damals aus Spaß Bitcoins gekauft und wir haben darüber geredet. Und ich sage, ja, Alter, das ist ein alberner Quatsch. Und der hat sich damals für einen Fuffi Bitcoins geholt. Die kosteten da pro Stück irgendwie 3 Euro oder 5 Euro oder was. Und hat damit im Internet bezahlt, weil er das witzig fand. Ja, klar. Ist aber Quatsch, sich darüber.
Ja.
Weißt du, also, wenn es ein paar Leute gibt, die Glück haben, die haben das dann halt noch am Start. Und
drauf wir schießen. Ja,
eben
nein, aber wie gesagt, der Kleine ist auch inzwischen leer und der hat mich auch sehr an Kleine herangeführt und die Obsession, Käsefuß, oder?
Übelst. Also ich finde das jetzt nicht sehr geil, was ich so rieche.
Ja, warte kurz, das ist irgendwie gerade im Glas drin. Ja. Wenn du jetzt 2-3 Minuten riechst und ein bisschen noch das Glas benetzt, wird er auf einmal Kleinlischi. Mhm. Der wird besser. Also
wir haben die Nase gerade im Daftmüll. Sag mal, was ist das für ein Daftmüll?
Das ist das Winterbatch 2019, abgefüllt 2019 eben und destilliert 2008, reines Bourbonfass. Und zwar UK Exclusive.
Okay, nee, den habe ich dann nicht. Ich habe auch einen 2.8er, glaube ich, aber ich habe keinen UK Exclusive.
Und zwar gibt es ja immer verschiedene Fässer. Das sind immer 4, 5 Fässer, die abgefüllt werden. Und das ist der für UK. Und du kriegst eigentlich alle immer überall. Also irgendwie Kirsch kriegt halt immer mal eine Charge, die halt in UK nicht verkauft wurde, kriegen die immer noch und so weiter. Von daher musst du immer nur auf die Fassnummern gucken. Und ja, ich habe jetzt auch irgendwie ein paar Flaschen Daffmel habe ich. Das reicht mir jetzt gerade auch. Es ist so ein bisschen auch abgeflaut. Ich würde gerne mal wieder, beziehungsweise ich würde gerne mal einen Sherry Cask probieren, wenn es mal erschwinglich ist, aber ich renne da jetzt auch nicht hinterher. Ich weiß, dass sie sehr gute Qualitäten produzieren, die mir sehr gut gefallen. Und das, was gerade aus dem Glas kam, war nicht so geil. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen weiter gerochen und es war irgendwie gerade, lag da eine Note drüber, die hat für mich total, kennst du diese, es gibt so wie Erdnussflips, aber mit Käse. So Cheerio, Cheese, irgendwas, Bums. Und so hat es gerochen am Anfang, also so käsefußig. Aber was jetzt rauskommt, finde ich ganz geil.
Ja, er wird auf jeden Fall besser, du hast schon recht. Und also das ist in dem Glas, wir haben jetzt das Blenders 1920 Glas, das bündelt natürlich das auch extrem stark und wenn du dann eine Note hast, die irgendwie eigen ist nach dem Einfüllen, die steht ja auch im Glas, die kommt ja auch nicht raus. Ne?
Und das ist witzig, weil jedes Mal, und das ist jetzt auch hier so, für mich hat ein Daftmill ganz, ganz oft Butter. Einfach Butter. Manche sagen, das ist irgendwie also nicht irgendwie Buttersäure oder so, Butter. Der hat was Buttriges, wie ein gutes Stück Kuchen, das aber zu 50% aus Butter besteht. Das
also für mich, wie ein gutes Kartoffelpüree.
So ungefähr, also ein
original französisches Kartoffelpüree,
ja, Hälfte Butter. Ich weiß, mindestens, ja. Auf jeden Fall. Der hat genau das, so eine Fülle, die nur durch Fett geschaffen werden kann.
Der ist mega voll und dick und breit und...
Und das hat er auch, der hat auch am Anfang, wie gesagt, war so käsig irgendwie und ganz komisch und jetzt wird der einfach immer schöner im Glas.
Also kann auch am Glas gelegen haben, ne? Das war dieses konzentrierte Glas, das dadurch diese eigenwilligen Aromen, die vielleicht auch durch die längere Lagerung in deinem dreiviertelvollen Samplefläschchen da drin waren, dass die halt nicht sofort abdampfen konnten nach oben.
Probier einfach mal. Ölig wie Sau, süß, ein bisschen karamellig. Ich habe ein bisschen Mais irgendwie. Buttrig. Fett. Einen ganz leichten Hauch Zitrone. Und Fass tatsächlich. Ein bisschen Vanille. Mhm. Ein paar Gewürze kommen jetzt hinten raus.
Also sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich würde mal sagen, der ist aber auch, also ich finde, der ist auch getreidig, der ist malzig.
Ohne Ende. Das hätte mir gefehlt.
Hast du jetzt explizit nicht gesagt, aber das ist so.
Ja. Ist so. Ich habe Mais gesagt und dieses Mais ist wahrscheinlich das.
Ja, das ist die Süße, die süße Variante von diesem Getreidespektrum ist der Mais. Aber der hat auch so eine breite Malzigkeit halt.
Ja, Malzigkeit, aber ja, ich verbinde mit Getreide oft aber noch eine gewisse. Ich weiß nicht warum. Ich gehe da eher in Richtung Roggen, dieses würzige, aber ja, du hast recht, es ist getreidig, es ist mehlig.
Ich bin jetzt überlegen, ist das Knoppers oder Kinder-Country oder eine Mischung aus beiden? Also ich habe Milchschokolade, ich habe
bisschen,
also diese weiße Creme innen drin,
ja.
Butter, Getreide, Cerealiennoten.
Ja.
Ne, irgendwie ein Honig.
Es ist das Innenleben vom kennst du diese, pass auf, es gibt von Knoppers gibt es diese Riegel.
Knoppers ist bei mir 100 Jahre her.
Es gibt gerade eine Süßigkeit, Leute, für euch da draußen, ihr Süßigkeiten kauft und ihr mögt Schokolade und ihr mag es auch ein bisschen crispy, kauft euch diese verdammten Knoppersriegel. Die gibt es in Erdnuss, Normal und Kokos. Die normalen oder die mit Erdnuss sind's. Das ist die schlimmste Süßigkeit der Welt, gibt es im Fünferpack. Musst du aufpassen. Also du brauchst auf jeden Fall vier andere Leute,
wenn
du
dir so. Dinge sind im Fünferpack ja besonders gut.
Ja. richtig, richtig lecker. Und ich habe immer Schwierigkeiten, so etwas Komplexes einer Spirituose zuzuordnen. Aber ja, du hast ein bisschen recht.
Nein, also das war jetzt.
Aber ich habe hier jetzt Schokolade, würde ich jetzt sagen, nö.
Ja, Milchschokolade habe ich schon, helle Schokolade.
Weiße Schokolade. Creme, ja, weiße Creme gehe ich voll mit. Aber Schokolade, mir fehlt Kakao komplett.
Nee, also ein bisschen Kakao. Okay. Also vielleicht ist das auch die Eiche, weiß ich nicht. die da noch dabei sind.
Aber ist einer für große Schlücke, ne?
Diese, da muss man ein bisschen was im Mund nehmen. Weil es ist auch die Eiche, die mir so ein bisschen dieses Milchschokoladenthema auf die Zunge bringt.
Aber die Eiche ist gar nicht so weit vorne, ne? So ein bisschen. Im Hintergrund kommt, was ich ganz angenehm finde, ist, wenn er runtergeht, hinterlässt er so ein leichtes Prickeln auf der Zunge. Ist ganz schön.
Ja.
Ist ganz schön. 11 Jahre, kann was. Und ja, aber es war voll strange gerade am Anfang im Glas, ne?
Eingegossen dachte ich gerade, scheiße, was ist das?
Ich habe dich ja auch angeguckt, ich so, ja. Alter, was ist denn das? Und dann war es aber weg. Und wenn du jetzt reinriechst, ist auch komplett weg. Und dieses Buttrige wird auf einmal noch ein bisschen zu Umami. Das ist halt wirklich so dieses, oh, der ist halt so fett und nicht fleischig wie Umami, aber so viel. Ja. Gleichzeitig aber filigran.
Hört man was von Daft Mill? Nee, ne? Die muckeln so still vor sich hin, ne?
Es gab jetzt wieder einen 15-Jährigen. Also heimlich, still und leise hat sich bei Kirsch im so ein 15-Jähriger einfach da mal so reingemogelt. Und die Leute haben die alle online gestellt, aber keiner hat drauf gefühlt reagiert. Erstens.
War teuer?
Ich glaube so 220 für den 15-Jährigen. Und das ist natürlich, ey, für einen 46 Volumenprozent 15 Jahre alten Whisky, da kaufe ich mir lieber einen Ben Romach.
Ja, ja, also 52 ist da schon,
ne?
Wenn es kein Single Cask ist.
Ja, und
das klingt jetzt nicht so, mit 46%
ist es nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, was er ganz genau gekostet hat, aber so ungefähr, ich glaube, ja, UVP 230 oder sowas.
Für Fans mit Sicherheit sofort kaufen, aber musst du schon echt Fan sein.
Naja,
das ist so für die Leute, die alle, weißt du, was ich meine, ne? Die alle, ja, alle Abfüllungen haben wollen, die kaufen sich
das. Ja, dann ohne Frage, aber das, also wie gesagt, ich habe die Abfüllung, die Brennerei am Anfang übelst gehypt und war auch total begeistert und so weiter. Und dann hast du davon aber so ein paar Sachen probiert und ja, und dann ist halt das Verlangen auch gestillt und ist auch schön, hast ein paar Flaschen zu Hause, das ist schön, die probiere ich jetzt nach und nach. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, wir haben noch ein paar Samples, wir haben jetzt hier noch das Single Cask stehen. Dann ist es in Ordnung und ich muss jetzt dem 15-Jährigen nicht hinterherrennen. Und da warte ich lieber, bis irgendjemand mal eine Flasche teilt, da probiere ich da gerne mal oder wenn irgendwie mal so an eine Flasche rankommt.
Ja, definitiv, na klar.
Habe ich jetzt keinen Zugzwang, mir irgendeinen Kram noch in den Schrank ins Regal zu stellen. Mhm. Von daher ganz entspannt. Nichtsdestotrotz, super interessante Brennerei immer noch. Die machen viel richtig. Machen wahnsinnig gute Qualitäten. Bin immer noch Fan.
Nein, also was wir jetzt heute im Glas haben hier, sehr lecker, sehr schön. Gefällt mir gut.
Und ich meine, ja, ich wollte gerade sagen, ne, 11 Jahre und also wirkt auch älter.
Wirkt älter, wirkt fett,
gesetzt. Das ist
genau mein Beuteschema, also mag ich sowas.
Und hier hätte ich tatsächlich auch sagen können, das könnte auch ein Kleinisch sein.
Man muss ja auch sagen, nicht umsonst hat die Daft Mill Farm früher McKellen beliefert und wurde prämiert als bester Lieferant von Gerste für McKellen. Ja. Was die jetzt ja nicht mehr machen, sondern das selber verbrennen, also selber daraus Whisky machen.
Ja.
Von daher ist natürlich klar, dass es auch von der Qualität des Korns, was ja beim Whisky vielleicht nicht immer so im Vordergrund steht, aber was auch im Ausgangsprodukt schon absolute Top-Qualität ist.
Absolut. Aber lieber Oliver, du bist mir noch einen unabhängigen Abfüller schuldig. Numero 5.
Ja, dann sei ich Sphere Spirits. Einfach so. Um unsere Freunde hier aus Leipzig.
Ja, ich wollte sagen, weil
die Homies sind. Vor der Homies.
Ja, vor der Homies. Absolut.
Nein, wir haben auch.
Hätte ich auch gesagt,
wir haben auch tolle Sachen von denen schon gesehen. Momentan sind die halt eher aufgrund der Marktsituation eher bei teuren Sachen. Wie gesagt, den Glenlivet, den hätte ich eigentlich mehr, da habe ich echt überlegt, der war ja jetzt auch noch bezahlbar. Alles andere, was man so aktuell findet, ist halt eher in der 200-Euro-Plus-Kategorie. Das ist jetzt nicht so meins gerade, aber da kommt mit Sicherheit auch wieder was. Von daher, die Jungs haben auf jeden Fall ein super Gespür für gute Flaschen. Haben mir schon viel Spaß bereitet. Ich freue mich riesig über die Mezcals. Nee, das sind keine Mezcals, also die Agavendestillate, die ich von denen bekommen habe.
Ja. Ja,
von daher ist das auf jeden Fall ein Abfüller, dem ich da auch weiterhin folgen werde und gucken werde, was er so treibt. Und ja, ist ein Leipziger, ne? Muss man ja auch mal sagen. So viel Abfüller haben wir hier in Leipzig nicht.
Du meinst, da schlägt der Lokalpatriotismus durch?
Nein, aber das ist ja irgendwie auch lustig, ne?
Ja.
Das finde ich schon irgendwie eine witzige Geschichte.
Absolut. Nö. Ist schon, nee, ist ja auch cool einfach. Finde ich super. Sag mal, Summer 5, also was war Nummer 1? Thompson.
Thompson.
Nummer 2, SMWS. Nummer 3.
Signatory.
Das war Nummer 4.
Compassbox.
Compassbox. Signatory und Spheric. Mhm. Ist eine schöne Auswahl.
Ja, ist eine super schöne Auswahl.
Schöne Auswahl. Das geht auf jeden Fall klar. Nein, es gibt natürlich auch noch viele andere Abfüller, die cool sind. Und es ändert sich auch immer mal. Von daher,
jeder hatte auch seine Prioritäten. Und wenn ich zwei, drei Flaschen kriege von einem Abfüller, die gut sind, dann sage ich natürlich auch, hey, guck da hin. Deswegen, das ist halt die Frage auch, was man kauft, was der Shop, den man lokal hat, irgendwie gerade verfügbar hat.
Das ist wirklich so, ne? Wenn ich jetzt.
So ein bisschen, ja. Wir können halt nicht irgendwo hingehen, vielleicht ein paar einfach probieren. Da würde man vielleicht noch neue Sachen entdecken, machen wir nicht immer.
Und was mir aufgefallen ist, ist ja wirklich so ein bisschen wie im Plattenladen. Du hast ja auch mal im Plattenladen gearbeitet, ist ja wirklich so.
Ja, aber selbstverständlich, ich habe da immer nur rumgehangen.
Oder rumgehangen. Und aber je nachdem, was eben der Typ, der den Plattenladen führt, für Platten einkauft, erzieht er ja auch seine Kundschaft so ein bisschen. Und so ist es ja auch mit dem Geschmack vom Local Whisky Dealer. Ist ja ähnlich, ne? So was der einkauft, das ist halt das, wenn du wirklich lokal kaufst, finde ich eigentlich eine ganz romantische Vorstellung.
Wobei, man kann natürlich auch als Kunde Einfluss nehmen, was der Plattenhändler bestellt, ne? Also wenn ich immer sage,
ach so, kauf das, sonst kaufe ich bei dir nicht mehr.
Ich kaufe Mobb Deep, Wu-Tang und so ein Zeug.
Der weiß, was geht und,
ne? Ja, und kann sich jede Maxi bestellen, die kommt.
Ja.
Ne, und dann ist das auch irgendwann im Laden, ne?
Hast du recht.
Also dann weißt du natürlich, ich komme dann, und wenn ich nicht nur Kaffee trinken soll, brauche ich natürlich auch die gute Musik.
Da hast du natürlich recht. So, kommen wir zum musikalischen Part unseres kleinen Podcastes hier. Mein Name ist Tim und der Oliver hat mir ein kleines bisschen geschickt.
Ein kleines bisschen, ja. Ich habe die Tage ein, jetzt rede ich schon wieder von Mezcal, ne? Ich habe die Tage ein Video gesehen über Anbau von Mezcal, also Anbau von den Agavenpflanzen für Mezcal, also es ging um die Espadin-Agave.
Ja.
Und das ist sozusagen der Gegenpart zur blauen Weber-Agave beim Tequila, also Tequila darf nur aus der blauen Weber-Agave produziert werden und bei Mezcal sind es ganz viele andere Agaven, aber die Kernagave, die 90% oder 95% des Agaven-Themas ausmacht, auch bei Mezcal, ist die Espadin-Agave. Und da ging es um so, habe ich mir so ein Video angeguckt, irgendwie auf YouTube, und im Hintergrund lief ein Track, so werden die so, die kennst ja diese Drohnenflüge über Felder und sowas, ne? Und ich habe gedacht, das kennst du. Und ich habe so ungefähr, naja, sagen wir mal, irgendwie 5, 6, 7, 8 Sekunden gebraucht, bis ich auf die Delinquent Habits gekommen bin.
Delinquent Habits.
Das ist eine mexikanische Rapband. Die sind wirklich mega cool. Die sind wirklich mega cool. Und die haben in der Zeit, wo ich die gehört habe, 3 Alben rausgebracht. Und 96, keine Ahnung, 99 und dann das letzte irgendwie Anfang der 2000er. Und von diesem letzten Album ist der bekannteste Track von denen. Und der heißt Return of the Tres oder Tres. Also das sind die drei, also die Rückkehr der drei.
Ja.
Also 3 Leute, 3 Rapper. Und das ist so ein mega cooles Bläser Mexiko. Das ist so Mexiko in Musikform. Die rappen natürlich auch auf Mexikanisch oder Spanisch. Aber das ist so dieser ganze Style mit so diesem, also du hast halt gleich das. Deswegen haben die diesen Song auch benutzt, das Instrumental von dem Song.
Okay.
Für diesen Drohnenflug über die Agavenfelder. Ja. Ne? So ein bisschen so, ja.
Eigentlich cool.
Und ich habe jetzt ein bisschen bei Spotify gesucht und habe auch das Instrumental von dem Track gefunden.
Okay.
Und das packe ich auf die Playlist. Delinquent Habits, Return of the Trace. Ihr könnt euch das auch mit Rap anhören. Ist auch geil. Also ist eigentlich, finde ich jetzt persönlich sogar fast cooler. Aber ich wollte trotzdem dieses Instrumental-Ding haben, weil ich glaube, das ist für die Playlist einfach ein bisschen cooler. Und das kann man sich auch als Instrumental super anhören. Da sind hier so kleine Trommeln dabei und so Trompeten und so. Es ist wirklich richtig, richtig, richtig schön instrumentiert. Macht total Laune. Und da muss ich denken, das wäre eigentlich was für ein Poddy, so für unsere List.
Finde ich gut. Das klingt genau. Ausgezeichnet. Wo bin ich eigentlich? Worauf habe ich Lust? Es war schwierig, was rauszusuchen tatsächlich. Was für diese Playlist irgendwie passt. Und ich bin aber immer noch so ein bisschen im Frühlingsmodus. Und ich mag ja auch elektronische Musik und von daher packe ich immer noch oder einmal hier drauf It's All Over von Gary Reed im DJ Kotze Remix. Mal wieder ein DJ Kotze Remix.
Sehr gut.
Ist ein bisschen elektronisch, ist ein bisschen, weiß ich nicht. Kann man gut beim Autofahren hören.
Das klingt sehr gut. Ich mag ja Autofahrmusik, weil ich ja viel Auto fahre.
Ja.
Und ich muss sagen, also die Menschen, die unter euch, die auch beruflich viel unterwegs sind, die werden das wahrscheinlich genauso sehen, dass man ohne Spotify oder Amazon Music oder Deezer oder wie diese ganzen Dinger heißen.
Anbieter, ja.
Plattformen heißen, das geht ja gar nicht mehr ohne.
Ja.
Ne? Also ich bin in der Karre und ich weiß genau, ich kann jetzt, wenn ich Lust habe, einen geilen Podcast hören, ob das True Crime ist oder Whisky oder Fußball oder was auch immer. Ne? Ich kann mich halt unterhalten lassen.
Ja.
Ne? Oder Politik.
Ja.
Ne? Also es gibt ja wirklich so viel wie tolle Podcasts. Ich kann mir aus einer Zeitung vorlesen lassen über Spotify. Ne? Und das finde ich alles mega gut. Ich kann geilste Mucke hören, ich kann Playlists hören, ich kann Alben hören, ich kann, ich muss ehrlicherweise sagen, wenn man nur so ein Playlist-Kiddie ist, glaube ich, die Welt relativ
arm.
Ne?
Ja.
Aber wenn man selber ein bisschen interessiert ist, Bock hat, ne, was Leute da für Zeug reinstellen. Ne?
Unfassbar.
Du kannst sagen, ich will Italo-Rock aus den 70ern und weißt du kannst so obskuren Müll suchen.
Magst du Italo-Disco?
Ich mag auch, ja klar mag ich Italo-Disco.
Italo-Disco, da haue ich auch noch einen geilen Italo-Disco-Track gleich mit rein. Ich muss nur gucken, wie er heißt. Also Italo Disco ist natürlich ein.
Ich suche den. Ich habe auf jeden Fall auf meiner Hochzeit, da habe ich mir einen Italo Disco Track gewünscht. Ich muss noch gucken, ob ich den noch finde für die nächste Folge. Mega. Italo Disco. Boah.
Also Italo Disco kann wirklich, selbst Modern Talking läuft ja unter Italo Disco, was ich fast ein bisschen schade finde.
Modern Talking?
Modern Talking läuft unter Italo Disco, ja.
Nee, also das ist aber Quatsch. Da hast du eine komische Liste erwischt.
Naja, vom Musikstil ist es schon.
Ich meine stilvoll.
Ja, okay. Ja, Dito.
Ich meine was anderes als du, glaube ich jetzt.
Nein, ich weiß schon. Ich muss gerade kurz gucken, wie der Track heißt. Ganz kleine Sekunde.
Alles gut. Du kannst noch das nächste Mal reinschmeißen.
Nein,
das dann machen wir nächstes Mal Italo Disco und dann trinken wir einen Puni Whisky.
Ey, Puni haben wir noch überhaupt hier, überhaupt, das hat noch gar nicht stattgefunden, ne?
Ich habe noch was da. Ich habe Puni Samples da.
Ich habe einmal Puni probiert und zum Glück, muss ich aktuell sagen, dann nicht nochmal.
Ja, das ist schon ein bissige Stute, die Dame aus Norditalien.
Ja.
Also das, was ich probiert habe, war relativ bissig. Aber hübsche Distillerie von außen. Das Gebäude sieht nett aus.
Das Gebäude sieht total abgefahren aus, ne?
Nein, ich habe auch lange nicht mehr probiert. Ich möchte jetzt gar nicht schlecht reden. Ich kann das auch nicht beurteilen. Ich habe, das ist bestimmt 4-5 Jahre her, dass ich ein Puni im Glas hatte.
Ja, bei mir auch. Also es ist schon relativ. Trotzdem haue ich eins rein und zwar ist das Cybernetic Love von Casco.
Das ist geil. Bin ich immer gespannt, ob das wirklich Italo Disco ist, wie ich Italo Disco meine. Und dann versuche ich diesen Track zu finden, den ich habe. Ich glaube, den habe ich nur von YouTube. Ich weiß nicht, ob es den bei Spotify
gibt. Es gibt so viel Gute. Ja, es gibt mal, so viel Gute.
Ich habe ein Lied, was auf meiner Hochzeitsplaylist war. Also ich check das.
Ja, okay. Ich mache jetzt gleich mal Cybernetic Love an. Ihr zu Hause habt auf jeden Fall einen schönen Start in die Woche. Heute ist ja Sonntag, wenn ihr es hört. Oder vielleicht Montag, mal schauen. Kommt gut durch die nächsten 2 Wochen, bis wir uns wieder hören. Dankeschön fürs Zuhören. Unbedingt nochmal, folgt uns bei Instagram. Wir brauchen mehr Follower. Ja? Wir haben aktuell, also 1000 werden wir ja wohl schaffen, Leute.
Ja. Leute.
Ollis Tochter lacht uns schon aus.
Leute, wie viel? Nicht mal 1000 Follower.
Ja, ladet eure
Eltern,
Großeltern, Kinder, alle ein. Der 1000. Follower bekommt von uns ein Sample-Set for free.
Ich weiß zwar nicht, was für eins, aber Tim stellt schon was zusammen.
Man kann sagen, ich habe genug Samples rumliegen.
Nee, alles gut. Machen wir auf jeden Fall. Das ist der 1000. Follower kriegt was zugeschickt. Jetzt warten sie alle, bis bei 999 ist und keiner joint. Ne?
Ist mir egal. Das dauert noch Jahre, bis es bei 1000 ist. Aber es ist mir auch relativ boogie, weil was da wirklich drauf ankommt, sind die Podcast-Charts und da sind wir tatsächlich relativ gut.
Immer wieder, wir müssten eigentlich ein bisschen mehr machen, damit wir sozusagen noch weiter hochschwimmen.
Ja, aber dann wären wir auf 1, das wäre doof.
Nee, A, das und B, ich kann auch, ich habe keinen Bock, den Lava immer im Nacken zu haben, ne, weil der hinter uns ist und dann hier irgendwie anruft und sich beschwert und so. Das möchte ich nicht.
Alles gut. Kommt gut durch die Woche. Danke fürs Zuhören. Ciao, Kakao.
Eine gute Zeit. Bye, bye.